Hey, was läuft denn da für ein Film ab? Schöne Nacht zum Server-Patchen, hä?
Schöne Nacht zum Server-Patchen.
Morgen Wahrungswochenende, Alter? Schon alle Downtimes eingeplant?
Alle Downtimes eingeplant. Richtig.
Boah, ist ja richtig ätzend, der Typ. Möchte gern wissen, wo der herkommt.
Deine Passwörter. Gib sie mir. Sofort.
Komm mit mir, wenn du booten willst.
Ich komme wieder. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Focus on Linux Episode 118, Redaktionsschluss am 23.11. und aufgenommen am 25.11. Heute unter anderem mit den folgenden Themen:
Linux 6.12,
RHEL 9.5 und 10 Beta,
Need Restart CVEs,
Fedora 41
und Draw.io ist nicht mehr FOSS.
Auch diesmal wieder mit dabei FOSS Felix
und der Clicky Christian.
Hi. Hast du irgendwelche Lieblingsnews des heutigen Monats?
Ich fand tatsächlich, die letzte ist ein bisschen catchy, hat ein bisschen was von einem Clickbait, aber hat einen ganz interessanten Hintergrund. Deswegen freue ich mich auch schon drauf, das mal mit dir zu besprechen.
Ja, ich sehe jetzt schon, das hätten wir optimieren müssen. Wir hätten da sowas reinschreiben müssen wie 5 Argumente, warum Draw.io nicht mehr FOSS ist. Bei Nummer 4 musste ich weinen. Oder kommerzielle Anbieter von Kollaborationstools hassen diesen Trick, Draw.io nicht mehr FOSS.
Genau. Generell erstmal jedem unterstellen, dass er nicht mehr FOSS ist.
Ja, Klassiker, absoluter Klassiker. Ja, also ich habe keine Lieblingsnews, aber ich habe ein paar ziemlich coole Jubiläen mitgebracht, wie ich finde. Die sind nicht alle so 100% themenspecific, aber sie sind vor allen Dingen popkulturell relevant. Und wir sind ja hier nicht nur ein reiner Informationspodcast. Die erste News, die auch so ein bisschen was mit Linux zu tun hat: Half-Life 2 und GTA San Andreas sind 20 Jahre alt geworden. Das ist richtig lange her. Mir kommt das eigentlich so vor, als ist das gar nicht so lange her, als ich das erste Mal gespielt habe. Aber ich habe damals Half-Life 2 über ein 56K-Modem geupdatet. Also ich habe damals bin in den Laden gefahren, habe mir die DVD geholt. Natürlich durfte ich das Spiel damals schon spielen. Das war dann der Grund, warum ich mir einen Steam-Account auch zugelegt habe. Ja, und es hat richtig lange gedauert, das 5-Megabyte-Update über 56K runterzuladen. Das war gar nicht mal so schön.
Also ich durfte GTA eigentlich, also vor allem San Andreas in der Originalversion eigentlich nicht spielen. Ich erinnere mich nur daran, dass mein Cousin mich immer hat spielen lassen und er hat dann aber immer vorher alle Waffen in den Fluss geworfen und ich durfte nur Auto fahren.
Das ist cool. Ja, pädagogisch auf jeden Fall wertvoll. Und wenn ihr die Erfahrung mal nachholen wollt, denn Half-Life 2 kann man auch unter Linux spielen. Das Spiel war jetzt am Wochenende kostenlos zu haben und es gab auch nochmal so ein Director's Cut Update, womit auch die Episode 1 und 2 enthalten ist. Und da haben sie so richtige Kommentatoren von den EntwicklerInnen so eingebaut. Das heißt, du kannst dann halt, während du durch das Spiel läufst, kannst du so Buttons drücken und dann wird dir die Story erzählt, warum das jetzt so aussieht. Und es gibt sogar eine 2-stündige Dokumentation auf YouTube. Und das ist wirklich, wenn man so ein bisschen in diesem Lore drin ist, absolut super. Da gibt es super viel Trivia.
Ja, war schon ziemlich cool. Generell gibt es diese ganze Welt zu verschiedenen Games, auch wie sich das entwickelt hat, auch manchmal zu so richtig alten Sachen. Da gibt es auch mal super spannende Geschichten. Ich habe dazu irgendwann mal ein längeres Hörbuch gehört, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Aber wo es auch um so Entwicklungen geht, quasi wann, das ist schon ganz cool. Ja.
Definitiv, ja. Ja, und San Andreas war für mich, wie du jetzt ja gerade schon gesagt hast, quasi auch eine Art Game Changer. Weil erstes Release, wo man schwimmen und reden konnte und die Map halt auch echt groß war. Also auf jeden Fall spannende Sache. Fast so spannend wie der Pentium Bug, der 30 Jahre alt geworden ist. Weißt du, was der Pentium Bug damals war, Felix?
Ich meine, wir haben das auch schon mal besprochen. Du kannst mich gerne nochmal aufschlauen, aber ich meine, es geht um Fehler in der Gleitkomma-Arithmetik.
Ja, genau, richtig. Das ist 1994 aufgetreten oder bekannt geworden. Das hat nämlich ein ich glaube, es war ein Mathematiker oder ein Forscher hat das rausgefunden, der halt einfach extrem viel Gleitkommazahlberechnung gemacht hat und konnte das dann auch nachstellen mit anderen Maschinen, die halt eben eine andere CPU hatten, die dann diesen Fehler nicht hatten. Ja, und Intel hat sich dann nicht so ganz so gut präsentiert. Die haben nämlich erstmal behauptet, ach nee, da täuschst du dich, lieber Professor. Das war nicht so. Und irgendwann war dann die Aussage, ja, guck mal, aber so viel Nachkommazahlen, wie du hier berechnest, das macht man da draußen ja gar nicht. Turns out, auch Videospiele wie Doom liefen dann halt sehr unzuverlässig oder fehlerhaft. Und wenn ihr da mal richtig euch einnörden wollt, da gibt es eine 3,5-stündige Episode bei Stay Forever, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Das ist außerordentlich interessant, aber würde hier jetzt zu weit führen.
Ist immer ein bisschen witzig, quasi Probleme, die ich mal gefunden habe, sagen, nee, ja, aber das macht doch eh keiner. Ist als Programmierer immer eine gute Variante, so nach dem Motto, ne, jemand hat einen Bug gefunden in deinem Code oder generell in dem, was du machst, und dann einfach drauf zu schieben, nee, das gibt sowieso keiner ein.
Richtig, ja, immer den User blame, hat auch immer funktioniert.
Aber ich finde auch Hardware-Bugs sind auch richtig, also auch in der Kette richtig fies, weil wer kommt denn auch drauf, wenn er quasi ein Problem mit seinem Code sieht oder halt mit irgendwie mit dem, was er macht, dass quasi am Ende das Problem noch nicht mal, es ist nicht dein Code. Es ist nicht quasi die Library, die du benutzt. Es ist auch irgendwie nicht der Interpreter der Sprache, die du nutzt. Es ist noch nicht mal das Betriebssystem, sondern es ist einfach der blöde Prozessor.
Ja.
Der Prozessor, die Hardware.
Die Hardware stinkt.
Da komm da erstmal drauf.
Ja, vor allem damals halt. Da gab es halt keine Microcode-Updates, so wie jetzt. Das war dann halt einfach gegossen und dann musstest du halt CPUs wegschmeißen und austauschen. Im schlimmsten Fall. Ja. 40 Jahre BTX-Hack, der den CCC bekannt machte, also auch nächstes Jubiläum, auch fachlich interessant.
Das ist eine richtig coole Story. Generell solche, also diese Hacker-Stories quasi, wie sich das auch so ein bisschen entwickelt hat, auch Phone-Freaking und sowas, das ist alles richtig witzig. Das, wenn ihr da quasi noch nicht wisst, weil wir wollen das jetzt nicht komplett aufrollen, aber da gibt es auch richtig coole Dokumentationen zu, das kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken.
Definitiv. Also Links dazu gibt es auch in den Shownotes zum Nachlesen. Und natürlich, ihr habt es im Opener gehört, wir feiern natürlich auch 40 Jahre Terminator von James Cameron. Ein Meilenstein des Genres, mittelmäßige Effekte, aber fantastische Story und definitiv einer meiner All-Time-Favorite-Filme.
Da spricht ein Fanboy.
Ja, da, also ich bin so ein bisschen Schwarzenegger-Fan, aber Terminator ist natürlich schon ein ganz großartiger Film. Fast so, und das ist das letzte Jubiläum, 45 Jahre Alien. Ridley Scott, auch sehr sehr bekannter und sehr kreativer Mensch. Geburtsstunde des Xenomorphs, zeitloser Klassiker. Und wenn wir uns mal überlegen, 1979 kam der Film raus. Und der war eigentlich ziemlich rebellisch, weil die Protagonistin die Hauptrolle darstellte und eine sehr, sehr starke Persönlichkeit war, trotz diesen ganzen Klischees und Stereotypen, die es damals gab. Also so Frauen in Hauptfiguren waren damals eher eine Seltenheit. Und Alien hat das, glaube ich, als ziemlich einer der ersten Filme gemacht und das sehr gut, wie ich finde.
Die Aufzählung spricht auf jeden Fall dafür, für die enge Verbandlung der Linux-Community, der Leute sich dafür interessieren, mit dem generellen Nerdtum.
Ja, absolut. Aber bevor ich jetzt wirklich hier anfange, noch mehr über Facehacker und so weiter zu reden, kommen wir vielleicht zu Feedback von Felix, denn du hast uns ein bisschen was mitgebracht.
Ja, ich habe eine ganz nette Korrektur bekommen von unserem Kollegen Erik. Der hat mir nämlich geschrieben und hat mich darauf hingewiesen, dass ich mich ein bisschen verhaspelt habe bei unseren News oder Updates zum Cosmic Desktop. Da habe ich behauptet, dass Framework Notebook wäre von System 76. Das stimmt natürlich nicht. Die machen zwar auch Notebooks und Server, aber eben nicht dieses Projekt. Also da ist was durcheinander gekommen. Und ja, danke Erik für das Update.
Feedback kam auch diesmal wieder über Mastodon rein, einmal vom Lukas, Grüße gehen raus. Der hat geschrieben, mit LibreWolf und Malwarebrowser gibt es schon Firefox Forks. Und die Projekte ändern eben Standardeinstellungen und entfernen auch einzelne Mozilla-spezifische Features. Und weiter unten schreibt er auch, die Projekte wären aber sofort tot, wenn Firefox nicht weiterentwickelt würde. Das Problem ist halt, einen Browser zu entwickeln ist verdammt teuer, deswegen gibt es auch nur 3. Und da hat er auch definitiv recht. Also ich glaube nicht, dass wir 10, 20 Browser irgendwann haben werden. Also bestimmt Forks, aber einen komplett eigenen Browser zu entwickeln, ist sehr aufwendig. Und dafür braucht es viel Momentum, viel Durchhaltevermögen und auch natürlich Geld. Stefan schreibt auf Mastodon, er nutzt Winamp weiterhin unter Windows 11 als primären MP3-Player. Das sei vielleicht etwas aus der Zeit gefallen, aber pfeilschnell. Und dann schreibt er auch noch liebe Grüße und immer weiter so mit dem Podcast. Auch da vielen lieben Dank für das Feedback. Freut uns sehr zu hören. Und ich finde das schön, dass Leute einfach Software noch weiter benutzen, weit über das Datum hinaus, wo die EntwicklerInnen sich denken, ab dann könnte man vielleicht mal was anderes benutzen. Und ja, wenn man einfach nur MP3s abspielen will, ist Winamp bestimmt immer noch eine sehr gute Sache, wie ich finde.
Ansonsten haben wir einen kleinen Ausblick schon mal. Also ihr könnt euch schon mal freuen, im nächsten Monat gibt es ja wieder unseren altbewährten Adventskalender. man könnte fast sagen, schon eine kleine Tradition. Ne? Tradition fängt ja mindestens bei, wann fängt Tradition an? Bei zwei?
Ich glaube, zweimal ist Zufall, dreimal ist Tradition. Das heißt, es wird dann jetzt Tradition.
Dreimal ist Bremer Recht, glaube ich auch. Ne? Ja, genau. Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Es sind schon einige Aufnahmen im Kasten. Christian, hast du schon irgendein Highlight, auf das du dich besonders freust?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also eigentlich macht alles Spaß. Es ist diesmal, glaube ich, ein bisschen mehr ausgeartet als die letzten Male. Also ihr habt ja gemerkt, letzten Monat gab es keine Fokusfolge, beziehungsweise diesen Monat. Und ich bin mir relativ sicher, im Januar wird es auch keine Fokusfolge geben, weil Stefan so viel Content von uns bekommen hat, dass er uns die Freundschaft beendet. Also ich fand alles cool. Es hat alles Spaß gemacht, was jetzt schon aufgenommen ist. Und ich glaube, es kommen noch ein paar coole Sachen. Also alles schön. Bin auf euer Feedback gespannt.
Das heißt, um einen weit beliebten Kollegen von uns zu zitieren, quasi, du hast noch weniger Kosten und Mühen gescheut als im letzten Jahr.
So könnte man sagen, ja. Ja, dann haben wir noch eine weitere Ankündigung. Und zwar gibt es jetzt eine Webseite für Tool- und Medientipps. Das wurde ja schon mal vor einem Jahr gefordert, wenn ich es richtig weiß. Dass ja nach jeder Folge die Tipps einfach mal zentral gesammelt werden. Da ist jetzt eine Webseite rausgepurzelt, die findet ihr auch in den Shownotes, ist eine kleine Static-Site und da könnt ihr einfach nach Gästinnen suchen, nach Schlagworten und dann kriegt ihr die Tipps aus den Episoden angezeigt, von wem die kommen und könnt dann auch entsprechend in die Folge nochmal reinhören. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie ihr das findet. Ich nutze es auch ganz gern zur Eigenrecherche, weil häufig fragt man sich ja, Mist, was für einen Tipp nehme ich denn heute? Und dann stellt man fest, ah Mist, das hatten wir ja schon mal. Und das kann ich mit der Seite eben einfach schnell rausfinden, ob wir das schon mal hatten. Kommen wir mal zum Follow-up. Und da gibt es einmal eine Ankündigung in Anführungsstrichen von Veeam, die evaluieren nämlich gerade XCPNG, also der Xen-Server-Fork von Citrix, als weiteren Hypervisor. Das kam über den Patrick vom Warnungsfenster-Podcast rein. Grüße gehen raus. Kann also sein, dass neben Proxmox auch bald XCP dann hier unterstützt wird. Dann hatten wir im September über die Finanzierung der Manpages gesprochen. Da war es nämlich so, dass die Person, die gemaintained hat, da eben keine Mittel mehr für hatte und deswegen unklar war, wie die Manpages in Zukunft gewartet werden. Da hat sich mittlerweile eine Lösung gefunden, denn seit dem 1.11. werden die weiter gepflegt. Denn für das nächste Jahr, also die nächsten 12 Monate, wurde über die Linux Foundation ein Vertrag mit verschiedenen Unternehmen unterschrieben und die finanzieren das halt eben einfach, sodass die Person weiterhin die Manpages pflegen darf und dafür aber auch, wie es sich gehört, entlohnt wird.
Da freuen wir uns, das klingt gut. Genau, und ansonsten haben wir ja schon angekündigt, im üblichen Update-Zyklus können wir jetzt immer als Mini-Unterrubrik des Follow-ups das Cosmic-Update einspielen.
Genau.
Es wurde die Cosmic Desktop Alpha 3 released. Das sieht auch jetzt schon ganz schick aus und die Hauptsachen, die neu dazugekommen sind, sind zum Beispiel Vertical und Horizontal Workspaces, also so ein Window-Tiling, ist eigentlich ganz cool, sieht auch gut aus. Und ansonsten auch ein Screenreader-Support.
Das ist wichtig, ja.
Ansonsten kommt direkt der Aufreger, oder?
Genau das.
So, was hat dich getriggert?
Oh, zwei Dinge haben mich wirklich aufgeregt diesen Monat. Und das erste Thema ist in VS Codeium, also der Free Open-Variante von VS Code, wenn man eben die proprietären Bibliotheken von Microsoft nicht nutzen möchte, gab es einen super nervigen Menübar-Bug. Und zwar führte der dazu, dass wenn du in der Menüleiste auf File geklickt hast, zum Beispiel weil du auf File Open oder File Save klicken wolltest, ist einfach der gesamte Editor ohne Vorwarnung abgestürzt und hat natürlich alles mitgerissen, was noch im Hintergrund lief. Das heißt, und ein Terminal auf mit irgendwie Terraform Apply oder so, ja, Pech gehabt, alles weg. Na, turns out, eigentlich kein VS Codeium-Bug, sondern ein super kruder Electron-Bug, der gerade nicht gefixt werden kann. Und Workaround ist, dass man eben nicht die nativen Title-Bars benutzen kann. Das klingt vielleicht ein bisschen exotisch, deswegen erkläre ich kurz, was das bedeutet. Also das Fenster hat ja Dekorationen von eurem Window-Manager. Das heißt, ihr habt da irgendwie Minimieren, Maximieren, Schließen und habt dann halt auch so eine Menüzeile, wo dann halt das Programm, Datei bearbeiten, Hilfe und so weiter reinrendert. So, das nennt man auch Native in dem Kontext bei Electron-Apps, weil das dann halt das benutzt, was dein GTK, dein Qt, dein Windows oder was auch immer mitgibt. Und da ist halt ein Bug drin Und du kannst aber auch einfach die Titlebars benutzen, die Electron oder die VS Code mitliefert. Die sehen dann halt ein bisschen schicker aus, wie so eine Webseite quasi. Und wenn du die benutzt, dann stürzt es halt auch nicht ab. Ja, und das ist irgendwo in dem Issue auf GitHub, den ich auch verlinkt habe. Im 30. Kommentar stand das halt so. Ausprobiert, funktioniert.
Das klingt auf jeden Fall nach einem fiesen Aufreger, je nachdem, was man gerade macht. Wenn man draufklickt, nervt auch hart. Aber auch der Workaround klingt einfach nach so einem typischen Ding aus dem Linux-Desktop-User-Space, den nur Leute fühlen können, die Linux-Desktop machen, wo man sich dann so denkt, ja, da darfst du ja auch nicht klicken.
Ja, genau.
So. Wie klicken? Das weiß doch jeder. Du musst die andere Titlebar. Ach so, ich muss die andere Titlebar benutzen.
Ich habe mich auch gar nicht groß getraut, nachzufragen, ob andere Leute das Problem hatten, weil die Antwort wäre dann gewesen, wie du klickst, man nimmt doch Tiling Window Manager oder Tiling Editoren, Helix mit diesen und jenen Add-ons. Naja, also damit kann ich arbeiten und es sieht auch schicker aus. Ich habe jetzt gar nicht verfolgt, ob der Bug gefixt ist, aber kann man alles nachlesen, wenn man möchte. Ja, zweiter Aufreger direkt, UUni-Upgrade aus der Hölle, habe ich es mal genannt. Und zwar habe ich jetzt ganz viel Migration gemacht von der klassischen UUni-RPM-Variante auf die Container-Version mit Podman. Haben wir ja schon berichtet und sprechen wir auch gleich nochmal im Rahmen der Folge drauf. Und da gibt es halt so ein cooles Migrationsskript, ne? Das verbindet sich mit einem alten UUni-Server, was ja noch eine RPM-Version ist. Kopiert die Datenbank, kopiert die ganzen RPM-Files und alles Mögliche, zieht das rüber, macht ein Datenbankschema-Upgrade. Ziemlich gut eigentlich. Aber das ist reproduzierbar bei mehreren Umgebungen, abgebrochen kurz vor Ende. Und das war deswegen ärgerlich, weil du das nicht ohne weiteres erneut ausführen kannst. Also das Kommando ist nicht idempotent, das heißt, der kopiert dann, und das hatte ich bei einem Kunden, im schlimmsten Fall 1 Terabyte nochmal neu rüber. Und das ist ein bisschen doof, ja. Und turns out, es war wohl so, dass das Skript die Quelldatenbank stoppt, dann rüberkopiert und dann auf dem neuen System startet, dann aber nochmal eine zweite, kleinere Datenbank rüberkopiert. Aber dann ist sie auf dem Quellsystem ja gestoppt und dann geht es natürlich nicht. Da geht der Connect in ein Timeout und das Ganze bricht ab. Das heißt, ich habe dann einfach 2 Fenster nebeneinander gehabt und in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass jetzt hier das Re-Indexing losgeht, habe ich schnell auf dem einen System die Datenbank wieder gestartet und dann ging der Copy-Prozess und das habe ich jetzt 3-mal reproduzieren können. Das ist ein funktionaler Workaround.
Das ist ein funktionaler Workaround. Du guckst zu, in welchem Prozess das Skript, das nicht geht, gerade ist, um manuell quasi was reinzuschießen an den Punkt, an dem es das braucht.
Genau.
Das ist ja auch geil. Aber das Skript patchen war keine Option, oder?
Nee, wollte ich jetzt nicht, weil das wird auch mit dem nächsten Update wieder geändert und deswegen wollte ich da nicht dran rumfummeln. Das sind auch irgendwie mehrere Komponenten. Du hast einmal ein Skript, was auf dem Zielsystem läuft und einmal eins, was im Quellsystem läuft und das wird halt über so eine selbstgeschriebene Golang-Anwendung dann eben gestartet über einen SSH-Tunnel und da wollte ich nicht rumfummeln. Okay. Ich habe halt einfach gesehen, okay, Datenbank aus, mache ich mal Datenbank an und dann ging es halt wieder. Ja. Naja, habe ich auf jeden Fall auch kommentiert auf GitHub, Links dazu, auch in den Shownotes. Und Kommentar der EntwicklerInnen war, komisch, das sollte so eigentlich nicht sein.
Aber cooler Move, dass du das Timing dann gefunden hast. Ja.
Das war einfach ein verzweifelter Versuch, weil wir es halt 5-6 Mal gestartet haben und irgendwann ging es dann. Aber turns out, danach gab es noch einen weiteren Bug, und zwar in der neuen UUni-Version 2024.10. Hast du halt dann so einen Podman-Container, wo alles drin ist. Und ja, wenn du den startest, startet aber die Anwendung nicht. Da ist irgendwo in dem Systemd, in dem Container-Image ein Bug. Also du musst manuell nach dem Booten der Maschine einmal die Konsole des Containers aufmachen und manuell so ein Skript starten, um die Anwendung zu starten und dann geht's wieder. Aber das ist auch schon bekannt wohl und ist ein Bug, der bald gefixt werden dürfte.
Mhm. Bugs everywhere.
Ja, halt echt. Also das ist, glaube ich, auch so ein Thema, das sich jetzt hier durch die ganze Episode ziehen wird. Aber dazu später mehr. Was war denn dein Aufreger, Felix? Was hat dich so getriggert?
Ich habe auch mal einen Aufreger, der mein quasi sonst relativ friedfertiges Gemüt doch erzürnt hat. Und zwar ist es aber eine generelle Anprangerung an die Industrie. Und zwar die Existenz von Power-Only-Kabeln. Ist für mich ein großer Aufreger und ein Unding, dass diese 2 Lötstellen oder 3, keine Ahnung, ein bisschen gespartes Kabel, vielleicht Mikrocent-Beträge quasi das Leben von so vielen Menschen einfach tyrannisieren. Warum muss man, wenn man Kabel ausliefert bei USB-C oder auch, ich hatte es jetzt bei Micro-USB-Kabeln früher auch schon mal, warum muss man da quasi nur die 2 Adern für Power reinmachen und die verlöten? Ich weiß gar nicht, man kann manchmal auch gar nicht nachvollziehen, ob die nur am Stecker nicht verlötet sind oder ob die im ganzen Kabel nicht vorhanden sind. Auf jeden Fall sucht man das Kabel, was man unbedingt braucht. Und dann findet man eins, steckt es ein und stellt fest, Scheibenkleister ist kein Datenkabel.
Ja.
Unnötig. Wirklich, da also unnötig.
Ja, ja, kann ich. Wobei ich da beide Seiten nachempfinden kann. Also ich habe auch bestimmt mindestens einen Tableflip deswegen hingelegt. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt im Bus oder im Zug sitzt und du willst dein Handy laden, dann willst du ja nur dein Handy laden und nicht, dass dein Handy von dem gehackten Zug gehackt wird.
Du willst mir verkaufen, Bug oder Feature quasi, das ist ein Schutz einfach.
Genau,
nur. Richtig. Das Power-Only-Kabel schützt mich vor Hackern im Bus.
Richtig. Also okay. Alternative wäre natürlich, es gibt diese im umgangssprachlichen Kontext auch gerne USB-Kondom genannten Adapter, die halt die beiden Pins nicht weiterführen, die du dann halt dazwischen stecken würdest. Das wäre halt die andere Option. Aber ich finde, da müsste es mal eine einheitliche Markierung geben für diese Stecker, die halt keinen Datenkanal haben. Vielleicht mach die alle magentafarben oder mach sie alle rot. Na, okay. Mhm. Oder mach halt irgendwie so, dass man an dem Stecker sieht, dass da nur zwei Pins sind. Wobei das dann.
Oder vielleicht einfach so eine, quasi so, dass auf dem Stecker vielleicht einfach so ein kleiner Blitz drauf ist oder sowas.
Ja, genau. Ich sehe hier schon den nächsten USB-Standard. Also auch hier wieder XKCD 927. Es gibt 14 Standards und wir diskutieren jetzt, dass es nur einen geben sollte. Und dann gibt es bestimmt 15 Standards.
Ja.
Bevor wir uns hier in weitere USB-Rants verlieren, schlage ich vor, wir kommen mal zu den News des Monats. Oder anders gesagt, und nun zu den News, die ich dir schulde. Half-Life-SpielerInnen werden die Anspielung verstehen. Und so den ersten kurzen Kommentar, den wir in die Richtung bringen könnten, wäre vielleicht, dass ja REL 9.5 und REL 10 Beta erschienen sind. Also REL 9.5, nächstes Update, kommt mit einer neuen Sudo-System-Role und auch viele Updates für weitere System-Roles. Das sind diese Ansible-Rollen, die Red Hat da eben entwickelt und weiterpflegt. Es gibt ein neues Paket Cockpit Files, das erweitert eben diese Web-Oberfläche um einen File-Browser, damit man da, wenn man mal Files kopieren, verschieben, löschen, umbenennen will und gerade kein SSH zur Hand hat, das auch über die GUI tun kann. Wie sonst auch, gibt es auch wieder Updates der ganzen Stack-Pakete. Es gibt Node.js 22 als App-Stream, es gibt den C-Compiler in der Version 11.5, Rust 1.79, Go 1.22 und JDK 17. Und ein Highlight, was so ein bisschen auch verschwiegen wird in den Release-Notes, ist, dass Podman in der Version 5.0 erschienen ist, also eine neue Major-Version. Und das ist insofern interessant, weil die Version mit Farm-Builds kommt. Das heißt, ihr könnt mit einem einzelnen Kommando Multi-Platform-Images auf Remote-Maschinen bauen. Also ihr habt euren Code und der soll halt parallel auf RISC-V, ARM64 und x86 gebaut werden. Das könnt ihr dann eben mit diesen Farm-Builds machen. Und auch ganz interessant und nicht ganz unerheblich ist, dass es mit Pasta einen neuen, schnelleren Netzwerkstack für Rootless-Container gibt.
Also, was auch einfach ein sehr geiler Project-Name ist.
Voll, ja. Also google das mal. War nicht einfach, kann ich dir sagen.
Ja.
Ja, und wenn REL 9.5 erschienen ist, dann sind die Downstreams natürlich auch nicht weit. Das heißt, Oracle Linux, Alma Linux und Rocky Linux 9.5 sind bereits ebenfalls erschienen. Dann haben wir REL 10 in der ersten Beta-Version. REL 10 ist auf Basis von Fedora 40 entwickelt worden. Es kommt mit dem Kernel 6.11. So als Vergleich in REL 9 ist das noch die Version 5.14, also da hat sich einiges getan. Und es wurde auch viel angepasst bezüglich der Baseline. Also im Moment ist es so, dass die Binaries für x86-64v3 optimiert sind. Das bedeutet, ihr braucht mindestens eine Intel Haswell-Generation von 2013 oder später oder eine AMD-CPU seit 2015 oder einen Intel Atom seit 2021. Alles vorher wird nicht unterstützt. Das heißt, so die ersten Intel Xeon Nehalems oder wie die hießen, die 64-Bit hatten, die könnt ihr jetzt leider nicht mehr mit REL 10 benutzen. Da müsst ihr euch eine andere Distro suchen. Ähnlich rabiat war auch die Veränderung der App-Streams, die modularen Repositories, die gibt es jetzt nämlich nicht mehr. Run-C als Container-Runtime wurde durch C-Run ersetzt und die Redis-Datenbank, die wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert haben, wurde durch Welkey ersetzt. Ein bisschen verwunderlich fand ich, dass der Remote Access, den man bisher über VNC getätigt hat, jetzt über RDP gemacht wird. Was daran liegt, dass RDP das schlankere und effizientere Protokoll ist, weil es eben nur Veränderungen eben überträgt und auch unterschiedliche Farbtiefen und so Flex wie Ton, Zwischenablage, Hintergrundbild aktivieren unterstützt. Das kann VNC alles so nicht. Ebenfalls entfernt wurde Team D, dafür soll man jetzt Bonds benutzen. Und bei der Crypto-Policy gab es auch einige Updates. Denn da ist es so, dass standardmäßig TLS mit RSA-Keys unterbunden wird. Wenn man die aber braucht, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es eine Legacy-Option, die man halt eben aktivieren kann. Und neu ist auch OpenSSH 9.8 mit Post-Quantum-Algorithmen. Also man sagt, die Algorithmen sollen auch für Seitenkanalangriffe über Quantencomputer unverwundbar sein. Und EL9 hat hier noch OpenSSH 8.7, also auch ein ordentlicher Bump. Da hat sich viel getan.
Ich habe auch das Gefühl, dass das mit den Crypto-Policies kennt man als Fedora-User schon, oder? Das ist da, weil das ja auch Basis Fedora 40, hab das Gefühl, da war ich schon an dem Punkt.
Genau, richtig. Also wenn man Fedora 40 schon benutzt hat, das ist ja auch der Grund, warum wir gerne eben Fedora benutzen. Man kriegt halt immer relativ schnell mit, wohin die Reise geht beim nächsten REL. Also auch ganz praktisch, da immer up-to-date zu sein.
Ja. Bei Team D muss ich erstmal kurz überlegen, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe. Ich habe das, glaube ich, ein- oder zweimal benutzt und ich glaube, das war auch eher so ein Lab-Setting.
Ja.
Aber ja.
Du hast das benutzt, okay, spannend. Da bist du einen Schritt weiter, weil ich kenne halt nur Bonding und Team war bei mir eher so, das habe ich mal in irgendeinem Wiki gelesen, aber nie selbst benutzt.
Ja, ich glaube, ich habe da mal ein Tutorial durchgeklickt, quasi, wo man das machen musste. Ich glaube, das war was. Ich glaube, das ist sogar eins von den RHEL Labs dazu.
Ja. Ja, und ansonsten, auch hier ist der Stack aktualisiert worden. Python 3.12 haben wir, Ruby 3.3, OpenJDK 21, MariaDB 10.11, MySQL 18.4 und PostgreSQL 16. Ja, und parallel zu der RHEL 10 Beta oder ein bisschen vorher kam auch schon Alma Linux OS 10 Kitten raus. Codename LionCup, also das Löwenjunge. Das ist auf Basis von CentOS Stream 10, was ja auch die Basis für RHEL ist. Also eigentlich müsste man sagen, dass Fedora 40 die Basis für CentOS Stream 10 war und aus CentOS Stream 10 halt eben RHEL 10 oder Alma Linux OS 10 gebaut wird. Das ist so der vollständige Pfad. Auch hier die Änderung analog zu RHEL 10, aber Alma Linux hat sich entschieden, die Binaries nur auf x86-64v2 zu optimieren. Das heißt, alle CPUs, die 2008 oder später rausgekommen sind, könnt ihr benutzen. Also eure alten Server müsst ihr nicht wegschmeißen, kann man auch weiterhin damit benutzen. Und ansonsten gibt es hier keine 32-Bit-Pakete mehr. Das hat man gerne für Bibliotheken älterer Anwendungen genutzt. Das entfällt hier. Was sie aber noch hinzugefügt haben, das hatte RHEL 9 eigentlich rausgeworfen, ist das SPICE-Protokoll. Und nein, es geht hier nicht um Dune, sondern es geht um das Protokoll, womit man Remote-Displays ansteuern kann, für VMs zum Beispiel.
Danach muss ich gerade auch erstmal nochmal gucken. Hatte ich schon ganz aus dem Track verloren. SPICE.
Ja.
Ja, verrückt, okay.
Ja, ist schon ein bisschen her, aber wird noch eingesetzt und deswegen haben sie es wieder mit eingebaut. Und ja, in den Shownotes gibt es neben den Release-Notes auch eine Liste angepasster Pakete. Also wenn ihr mal wissen wollt, wo hat denn Alma Linux eigentlich angefangen, Anpassungen vorzunehmen, dann könnt ihr das über die Seite rausfinden.
Ich glaube, eine Stelle, an der man das zum Teil nutzt, da kam mir das irgendwie so ein bisschen bekannt vor, ist, glaube ich, manche Hypervisor unterstützen das, glaube ich, für den Zugriff auf die Child-Systeme, ne?
Ja, genau.
Dass man das auswählen kann, ja.
Mhm. Für die Konsolen. Ja, kommen wir zur nächsten News. Ein neuer Linux-Kernel. Was gibt's Neues?
Ja, Kernel-News. Zitat von Linus Torvalds, quasi a bit of everything. Also bunte Mischung, alles Mögliche. Die Hauptsachen haben wir aber, glaube ich, schon ein bisschen diskutiert. Also das, was am meisten diskutiert wurde, war eigentlich Einführung Realtime-Scheduler. Da gab es ja auch diese Zeremonie mit Thomas Gleixner, der quasi den PR überreicht und alles. Ne? Das war also... Das hatten wir ja quasi in den Ankündigungen schon so ein bisschen diskutiert. Also da ist jetzt der ich weiß gar nicht genau, wie es ausspricht,
Preempt, glaube ich, wegen präemptivem Realtime oder so.
Genau, und RT Realtime. Quasi die Updates sind jetzt im Mainline-Kernel. Das heißt, das ist schon ein super altes Projekt. 2005 hat er das schon angefangen und damit eben auch dann seine Firma Linotronics aufgebaut und die haben das quasi, in diesem Konglomerat wurde das im Prinzip die ganze Zeit weitergepflegt und war auch im Prinzip nutzbar. Die haben auch zwischendurch einige von den Änderungen, die jetzt quasi aktiv gehen, sind auch schon super lange im Kernel und waren im Prinzip so ein bisschen im Schlummermodus.
Mhm.
Also jetzt ist quasi aber, ist das Ganze mehr oder weniger GA, das heißt man kann eben Expert-Modus, da muss ich nochmal genau gucken, wie das überhaupt funktioniert. Warst du da schon mal im Expert-Modus, wo man Dinge anschalten kann? Ich glaube, das musst du bei der Installation irgendwo anschalten.
Nee, du musst, wenn dein Rechner bootet, den Anschalter und Lautstärke nach oben, Lautstärke nach unten gedrückt halten. Dann wird erst ein Screenshot gemacht und dann kommst du in den Expert-Mode. Nee, es ist, glaube ich, eine Option, die du beim Köln-Kompilieren irgendwie setzen kannst oder so. Aber ja, müsste ich jetzt auch nachgucken. Klingt okay. Auf jeden Fall danach, dass es kein Feature ist, das per Default alle haben wollen.
Also es gibt keinen Button in GNOME. Realtime anschalten. Man muss sich da, wenn man das braucht, schon ein bisschen Mühe geben. Oder das andere. Aber dann ist es verfügbar. Also prinzipiell kann dann jedes Linux-System ab 6.12 quasi in den Realtime-Modus überführt werden. Man muss sich allerdings dann klar sein, also ein bisschen muss man halt wissen, was man macht, weil im Prinzip das halt das gesamte Scheduling so ein bisschen ändert. Und es eben auch sein kann, wenn man das misskonfiguriert, dass dann im Prinzip deine User-Eingaben nie mehr dran sind, weil die einfach nicht hochpriorisiert sind, wenn du es nicht richtig eingestellt hast und dein System dann quasi für immer blockiert ist und du da nie wieder was ändern kannst. Aber eben, wenn es halt richtig eingestellt ist, dann hat es extrem viele coole Use Cases, öffnet auch die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Distros eben in Feldern einzusetzen, wo es bisher eben ja zum Teil proprietäre, privat entwickelte oder halt ne nachträglich mit Preempt RT gepatchtes Linux-System quasi braucht. Also haben wir, glaube ich, schon ein bisschen diskutiert, dass das extrem sinnvoll ist und ziemlich coole Möglichkeiten eröffnet.
Expert Mode, hat mal nachgeschaut, ist dann gemeint, wenn du jetzt zum Beispiel einen Installer startest, dann kannst du ja noch benutzerdefinierte Kernparameter angeben. Also wo so Dinge stehen wie Quiet zum Beispiel oder RHGB für den Bootloader-Screen bei einem Red Hat-basierten Betriebssystem. Und da kannst du dann über einen Parameter das wohl aktivieren. Das heißt, das musst du dann vermutlich einmalig in deiner Grub-Config irgendwie setzen oder wenn du den Kern kompilierst, kannst du es direkt definieren und dann hast du den aktiv.
Ja. Ja, was an dem Beispiel echt ganz spannend ist, dass quasi Linux einfach unglaublich zum Teil auch langwierig, aber sehr flexibel ist. Also die Entwicklung hat jetzt 20 Jahre gedauert, schon ein ganz schönes Brett ist. Also bis das quasi von den Start, bis das jetzt so reif ist, dass es im Prinzip in Mainline integriert werden kann. Auf der anderen Seite ist es überhaupt möglich. Das ist nämlich auch ein Punkt, das habe ich mir ein bisschen nachgeguckt, das wurde zum Teil auch gechallenged, ob es überhaupt möglich ist, einen quasi allgemeines, ein Allzweckbetriebssystem im Nachhinein umzurüsten auf einen Realtime-Betrieb. Es galt irgendwie so auch als Challenge, dass das im Prinzip von der Architektur gar nicht geht. Aber hier Prove It Wrong quasi war, ist möglich und wurde halt eben auch gemacht. Ist auch ein Zeichen dafür, dass dieses Ökosystem eigentlich unglaublich flexibel ist, wenn auch vielleicht zeitlich zum Teil manchmal ein bisschen behäbig. Ja. Aber eben, es ist ja auch kein Spaß, ne? Also es baut ja auch extrem viel drauf auf. Und ja, das muss man auch immer mitbedenken. Die Folgen, die es eben hat, Dinge in Linux Mainline aufzunehmen. Was eben auch aufgenommen wurde, das ist eigentlich ganz spannend, gab es auch ein bisschen Diskussion drum, und zwar Extensible Scheduler Mechanismus, SCADEX. Auch das ist wieder ein Rabbit Hole, wo man sich, glaube ich, super mit beschäftigen kann, was wahrscheinlich die meisten User nie berühren, diesen Punkt. Es gibt die Möglichkeit, also jetzt, vorher gab es schon die Möglichkeit, ich glaube, Paket, auf dem Netzwerk-Stack quasi die Steuerung von Paketen über sogenannte BPF, Berkeley Packet Filter, zu steuern. Und das kann man jetzt auch im Scheduler machen. Das heißt, man kann an der richtigen Stelle quasi in seinen Kernel diese BPF-Programme laden und dadurch steuern, wie der Scheduler-Programm die Prozessorzeit zuteilt. Was ein bisschen fancy ist, glaube ich, nochmal ein Rabbit Hole an sich, wie da dieser Packet-Filter-Mechanismus, der eigentlich irgendwie aus einer anderen Welt kommt, da reingreift. Auf jeden Fall scheint es da jetzt diese Möglichkeit zu geben, wenn man den Anwendungsfall hat, sehr genau zu steuern, okay, was der Scheduler halt priorisiert und die normalen Bordmittel mit nice, was weiß ich, irgendwie da nicht ausreichen, dann kann man das jetzt ja so ein bisschen tunen über so einen Plugin-Mechanismus.
Cool.
Natürlich verrückt ist. Ziemlich crazy. Aber ich glaube, das ist für uns beide. Brauchst du das in deinem Alltag?
Eher nicht. Nee.
Ich auch nicht.
Das kommt wirklich super, super selten vor. Also auch mit dem ganzen BPF-Thema, da habe ich mich noch nicht ausreichend genug beschäftigt. Das ist, wie du schon richtig sagst, echt nochmal ein Rabbit Hole für sich.
Ja. Was man aber vielleicht merken könnte, es gibt auch Verbesserungen im Dateisystem oder rund um das Thema Dateisysteme. Unter anderem, was man relativ einfach nachvollziehen kann, es sind jetzt keine Mounts mehr unter Proc erlaubt. Mhm. Das heißt, da kann man jetzt quasi keine Sachen mehr hinmounten. Und was aber für uns eigentlich spannender ist, ist, dass es jetzt eine Unterstützung für das ID-Map-Mounts bei Fuse-Dateisystemen gibt. Mhm. Und das unterstützt vor allen Dingen, oder ich glaube, da, wo es mich, glaube ich, am häufigsten betrifft und vielleicht andere auch, ist Container-Mounts. Das heißt, dass, ne, die müssen ja, wenn die in den Container gemappt werden, dann müssen die, also haben die ID-Remapping, damit quasi der User Space in dem Container irgendwie andere ID-Nummern haben kann als draußen.
Genau.
Und ich habe das jetzt nicht genau nachvollzogen, aber es scheint, dass es vorher mit Fuse nicht ging. Ist das ein Ding, das verifizieren kannst? Ich glaube, das.
Also den Punkt hatte ich noch nicht. Ich habe das häufig im Kontext mit NFS gesehen und das war immer super painy. Also von daher gut, dass das jetzt auch in Fuse mit drin ist, weil es ja viele Dateisysteme gibt, die du so jetzt nicht direkt systemweit benutzen kannst, so Third-Party-Nischen-Dateisysteme zum Beispiel. Und wenn die jetzt halt eben auch ID-Map-Mounts unterstützen, dann glaube ich, dass das echt ein Mehrwert ist.
Ja. Genau, aber das war so im Großen und Ganzen der Abriss von Linux 6.12. Also schon ganz cool, die Entwicklung geht auf jeden Fall da auch immer weiter. Ja. Unser nächstes Thema ist Proxmox. Da hast du was mitgebracht.
Jawohl, Proxmox VE Virtual Environment ist in der Version 8.3 erschienen. Und das ist wieder auf Basis von Debian 12.8 Bookworm, aber jetzt hier mit dem Linux-Kernel 6.8.12 oder 6.11, wenn ihr haben wollt. Normalerweise shippt Debian 12 die Version 6.1. Coemo gibt es in der Version 9.02 und LXC in der 6.0.0. ZFS wurde geupdatet auf 2.2.6 und bei Ceph werden gleich drei Versionen angeboten. Es gibt einmal Ceph Quincy 17.2, Ceph Reef 18.2 und als Technical Preview, wenn ihr gerne Early Adopter seid, gibt es auch Ceph Squid 19.2. Bei der GUI gibt es eine neue Übersicht, den sogenannten Tag View. Dann könnt ihr nämlich eben in eurem Cluster die VMs anhand von Tags gruppieren. Das kann dann ja deutlich übersichtlicher sein, wenn ihr das konsequent macht. Also ich habe in meinem Homelab zum Beispiel für jede VM habe ich einen Tag fürs Betriebssystem und für die Applikation. Das heißt, ich kann dann halt in der Ansicht alle meine Gits und alle meine FreeIPA-Server zum Beispiel sehen. Das gefällt mir recht gut. Beim Software-Defined Networking gab es auch Verbesserungen, denn das kann jetzt auch IP-Sets für virtuelle Netze und VMs erstellen. Da gibt es ein eigenes IPAM-Plugin. Und diese IP-Sets, die könnt ihr auch in Firewall-Regeln referenzieren, um da halt eben einfacher und logischer euer Regelwerk aufbauen zu können. Darüber hinaus wurde der OVA und OVF-Import vereinfacht. Das ist für die Kundinnen interessant, die jetzt halt zum Beispiel von einem vSphere oder von einem anderen Hypervisor wegmigrieren hin zu Proxmox. Und für schnellere Container-Backups wurde ein neuer Change-Block-Tracking-Algorithmus eingebaut. Also wenn ihr LXC nutzt im großen Stil, dann dürftet ihr das vor allen Dingen bei den Backup-Zeiten in Zukunft merken. Also wieder viele Kleinigkeiten. Upgrade war wie erwartet unspektakulär. Pakete geupdatet, Maschine neu gebootet und alles lief weiter, wie man es erwarten würde. So wie immer.
Ganz ohne fancy Skripte und irgendwo reinspringen.
Ja, das ist wirklich relativ unspektakulär. Gut, ich habe jetzt keinen Shared Storage zu Hause. Also ich muss die VMs dann schon einmal runterfahren. Aber die Systeme, die oben bleiben müssen, die habe ich dann halt eben als Active Passive Standby irgendwie aufgebaut. Das ist auch eigentlich nur FreeIPA. Von daher, das ist relativ unspektakulär. Also ja, hat für mich sehr gut funktioniert.
Ich habe gedacht, bei Homelab und Proxmox, kennst du diese Videos, wo man immer eine viel zu lange Herstellungskette hat. Mit heute hatte ich Hunger auf einen Muffin. Deswegen bin ich rausgegangen und habe mir. Kennst du das?
Habe ich irgendwo schon mal gehört. Und du meinst jetzt vermutlich so, heute wollte ich FreeIPA haben. Also habe ich mir einen Proxmox-Cluster aufgebaut mit einem Self-Storage und.
Genau, da habe ich quasi meinen Dieselgenerator aufgebaut und quasi irgendwie habe ich den Bau für meine RZ-Halle fertiggestellt.
Genau das.
Du hast hoffentlich auch Tape-Storage zu Hause.
Oh nee, den habe ich rausgeschmissen vor ein paar Jahren. Hatte ich aber Hattest tatsächlich du? Mal. Ja klar, natürlich. Hat einen Bandroboter zu Hause, wie sich das gehört.
Es wird nie rauskommen, ob er das zum Scherz gesagt hat oder ernst meint.
Ja, nee, also da fehlt mir mittlerweile der Platz. Und die fressen auch echt viel Strom und auch in größeren Mengen Bänder kaufen ist gar nicht so günstig. Und es ist auch super aufwendig, ganz im Ernst. Also Bänder wechseln, wohin bringen, wegschließen. Gar keinen Bock, das nochmal privat zu machen.
Da habe ich, vielleicht trifft mir jetzt auch, ist egal. Ich habe letztens beim Spazieren gesehen, dass es bei uns um die Ecke einen Bunker gibt, wo man sich so Storage, Mini-Storage auch mieten könnte.
Ah.
Das heißt, ich könnte prinzipiell External Backup-Tapes um die Ecke für 5 Euro im Monat in einem Bunker sichern.
Ja, dann go for it. Wieso hast du es noch nicht gemacht?
Ich muss mir noch die Platten kaufen jetzt.
Ach so.
Die Tapes. Ich brauche den Roboter und dann die Tapes. Okay, bevor wir hier von Höckchen auf Stöckchen kommen, diskutieren wir mal ein bisschen Political News. Und zwar war eine der Sachen, die durch die Medien gespült wurden, das Linux-Projekt hat verschiedene Maintainer entfernt. Oder die wurden entfernt. Und zwar, was ist genau technisch passiert? 12 Entwickler sind aus der Liste Linux-Maintainer entfernt worden. Und zwar durch einen Commit, wie sich das gehört. Sind aus der Maintainers, aus TXT-File, glaube ich, aus der Maintainers-Datei rausgeflogen. Und Grund quasi sind Sanktionen gegen Russland. Wie quasi, ja, Greg Kroah-Hartmann hat eben diesen Patch gemacht, hat relativ kurz einfach nur einen Kommentar dazu geschrieben, wegen Compliance-Anforderungen gelöscht, können in Zukunft zurückkommen, falls ausreichend Dokumentation bereitgestellt wird. Torvalds hat sich dazu geäußert und gesagt, er ist kein Anwalt. Er wird auch nicht sagen, was die Anwälte ihm gesagt haben, aber ja. Man kann dazu aber dann ableiten, okay, quasi Anwälte, die das Projekt beraten haben, gesagt, okay, da seid ihr nicht compliant mit den Sanktionen, weil eben rausgekommen ist oder ne, sie festgestellt haben, dass die Maintainer, die jetzt entfernt wurden, arbeiten halt direkt für Unternehmen, die auf der SDN-Sanktionsliste stehen und deswegen halt ja von den USA dementsprechend sanktioniert werden. Und da gab es auch nochmal einen Kommentar von einem anderen Beteiligten des Projekts, von James Bottomley, der hat gesagt, quasi ja, die gesamte Linux-Infra steht halt in den USA. Die meisten Maintainer sind quasi Amerikaner und man kann jetzt nicht einfach US-Gesetze ignorieren.
Ja.
Und sie hoffen, dass allein dieses Entfernen aus der Liste quasi und dass sie jetzt keine aktiven Contributions mehr von ihnen annehmen, dem überwachenden Ministerium in den USA schon reicht als Compliance dazu und dass sie jetzt nicht rückwirkend nochmal alles durchforsten, gegebenenfalls Sachen aufmachen müssen, die irgendwie contributed haben. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, auch wenn die Technik da so oder solche Projekte da quasi ja, Impact haben. Auf der anderen Seite, ich kann es komplett nachvollziehen und es ist auch, so wie es wirkt, sind es ja auch keine komplett Unbeteiligten. Fand den Seitenkommentar, ich weiß gar nicht, in welchem Interview er das gesagt hat, ich hatte es auf jeden Fall gelesen, dass Torvalds auch gesagt hat, er wüsste keinen Grund, warum er als Finne irgendwas pro-Russisches machen sollte.
Uff. Ja, schwierig halt, ne? Also ich finde die Argumentation, wie du sie jetzt ja auch gegeben hast, das ist ja alles plausibel erklärbar, ne? Also wenn man halt einfach sich an die Gesetzgebung in den USA zu halten hat und es gibt ja halt einfach diese Sanktionsliste, dann muss man der Folge leisten. Aber wenn man das halt klar kommuniziert hätte, dann wäre das sicherlich auch nicht so ein Medieneklat geworden, wie es geworden ist, weil die Infos eben gefehlt haben und natürlich Linus Torvalds das getan hat, was er so gut kann, vielleicht mit leichter Polemik und nicht ganz seriös seine Meinung zu dem Thema zu äußern. Das war vielleicht ein bisschen too much in dem Kontext. Es ist sowieso generell schwierig, über dieses Thema zu reden, finde ich, öffentlich auch. Da muss man eigentlich wirklich behutsam vorgehen und nicht wie die Axt im Walde.
War da nicht auch ein Zitat, die Leute sollen die Matsche benutzen, die sie Hirn nennen?
Ja, genau das meinte ich. Das ist halt so unnötig. Also die Menschen können da ja gar nichts dafür, die da jetzt unmittelbar von betroffen sind. Also denen dann zu attestieren, dass da hier fehlender Intellekt vorliegt, finde ich dann schon ein bisschen vermessen, muss ich sagen. Das ist nicht nett.
Ja, aber ich glaube, wir belassen es auch bei einer Notiz, oder?
Ja, also ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Es gibt diese Auflagen, denen wurde Folge geleistet und alles Weitere wird sich zeigen.
Ja. Okay, vielleicht ein bisschen schöner, oder? Also vor allen Dingen für uns mehr oder weniger im Europa-Förderung von generell Open-Source-Technologie News zum Sovereign Tech Fund.
Genau, also wir bleiben bei politischen News, aber diesmal sind sie ein bisschen schöner. Der Sovereign Tech Fund, über den haben wir ja auch berichtet, zum Beispiel in der Episode 113. Da war auch der Daniel Stenberg, der Curl entwickelt, mit dabei. Hört da gerne mal rein, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und bisher war ja der Sovereign Tech Fund vor allen Dingen so eine Art Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und das war mir so gar nicht bewusst, der SprinD GmbH. Das ist im Wesentlichen so eine Firma, die so Sprunginnovation macht. Also sie nennen sich selbst Bundesagentur für Sprunginnovation, sind aber ein Privatunternehmen. Und ja, bisher haben sie halt eben vor allen Dingen finanzielle, technische und organisatorische Unterstützung von kritischen Open-Source-Projekten angeboten. Und seit 2022, seitdem es das eben gibt, wurden insgesamt ca. 60 Projekte gefördert. Und dieses Jahr werden dann wohl voraussichtlich 23 Millionen investiert und der Haushalt für das nächste Jahr sieht bis zu 29 Millionen vor. Also eigentlich eine recht gute Sache, die man auch gut finden kann und muss, wie ich finde. Also Open-Source-Software sollte unterstützt werden, vor allen Dingen, wenn sie Teil der kritischen alltäglichen Infrastruktur ist. Stell dir mal ein Leben ohne Curl vor zum Beispiel. Das fängt schon damit an, dass dein Rollladen nicht smart runtergefahren werden kann und endet dann bei irgendwelchen medizinischen Geräten, die da vielleicht über irgendwelche API-Kanäle Informationen austauschen. Also das gilt es natürlich sicherzustellen. Und der nächstlogische Schritt ist eben in der Vision des Sovereign Tech Funds, sich Sovereign Tech Agency zu nennen. Das ist dann eine vollständige Tochter der SprintD GmbH und somit eine eigenständige Organisation. Und ein Nebensatz, der hier gewählt wurde, war, dass das Wort Fund nicht mehr so richtig zum Ausdruck brachte, was das Projekt denn alles so ausmacht. Also es geht ja nicht nur darum, finanziell die Projekte zu unterstützen. Es gibt ja zum Beispiel auch das Fellowship-Programm für MaintainerInnen. Also wenn du jetzt ein super wichtiges Projekt hast, Felix, und du aber sagst, boah, hier diese Maintenance, so diese Merge-Requests angucken, das kriege ich irgendwie alles nicht so hin und es wäre voll toll, wenn mir da jemand unter die Arme greifen würde, dann ist halt eben genau das, was du brauchst, dieses Fellowship-Programm sich mal anzugucken. Und das war halt noch so ein Grund, warum man sich hier rebrandet hat.
Ja, verrückt. Ich musste eben gerade, ich bin auch immer noch hängen geblieben, was eine Sprunginnovation ist. Da musste ich erstmal kurz die Google-Suche anschmeißen.
Was ist deine Musterdefinition geworden? Erzähl mal.
Eine Sprunginnovation, Wiki sagt, okay, welche Dimension? Radikal, disruptive, revolutionär oder Springinnovation?
Genau, also disruptiv finde ich viel treffender, weil es das, glaube ich, auch ganz gut rüberbringt. Sprunginnovation ist wirklich so ein bisschen nichtssagend. Aber ja, disruptiv ist gemeint.
Aber der Name von dem Projekt oder Agentur ist irgendwie cool. Bei Sprint, wie Sprint auch so ein bisschen. Und dann Sprint,
D
wie Deutschland.
Hat's Marketing richtig reingeballert.
Und dazu gehört auch hierbei laufende Projekte, sind irgendwie ganz coole Sachen dabei. Hier Nanoroboter in der Krebstherapie, Plectonic. Und graduierte Projekte, da kommt ein alter Bekannter, ich habe den Stand länger nicht verfolgt, eine europäische Superwolke, IT-Infrastruktur fürs dritte Jahrtausend, sehr bold geclaimed,
Gaia, okay.
Gaia X.
Okay, cool. Gesunde Selbstwahrnehmung. Müssen wir, glaube ich, auch mal erörtern, Gaia X, da bin ich gar nicht so richtig drin in dem Thema.
Ich habe das auch lange nicht verfolgt, deswegen, ich hätte nur einen ganz alten Stand. Nehmen wir mit für eine zukünftige Folge. Europäische Cloud-Infrastruktur.
Für das Jahr 3000.
Genau.
Machen wir. Kommen wir kurz zum nächsten Thema. Das ist technischer Couleur und wie ich finde, äußerst besorgniserregend. Es geht um das Tool Need Restart. Kennst du das? Hast du damit schon mal gearbeitet, Felix?
Ich glaube tatsächlich nicht. Habe ich eine Lücke wahrscheinlich, ne? Ist super wichtig, hätte ich es kennen müssen auf jeden Fall.
Das ist so ein kleines Tool, das wird von vielen gar nicht so richtig wahrgenommen. Das ist im Prinzip eine kleine Perl-Anwendung, die stellt fest, welche Dienste noch alte Bibliotheken benutzen, nachdem du Patches installiert hast. Weil die Frage ist ja, welche Dienste müssen neu gestartet werden. Das ist ja so ein großer Unterschied prinzipiell zwischen Windows und Linux, dass du halt, wenn du eine Linux-Anwendung patcht, dann reicht es eigentlich aus, die Anwendung neu zu starten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine TLS-Bibliothek patchst, dann musst du dein SSH durchstarten, dein Apache, dein Tomcat und was auch immer du da vielleicht hast, was diese Bibliothek benutzt. Und welche Dienste das sind, das sagt dir halt Need Restart. Und Vorteil bei dem Tool ist halt, das erspart dir in der Regel den Reboot, weil du dann ja weißt, was du neu starten musst. Das kann man ja dann eben hier sehen. Außer du installierst ein Kernel-Update und hast kein Knife-Patching oder du installierst ein Systemd-Update. Das ist halt so elementar, da musst du halt einen Reboot machen. Aber für alles andere kannst du halt die Dienste neu starten. Und das ist dann halt praktisch, wenn du wenig Wartungsfenster oder hast oder deine SLAs einfach nicht erlauben, dass du ein Reboot machst. So, und das ist deswegen kritisch, weil das unter Ubuntu 21.04 und neuer automatisch vorinstalliert ist. Das wird auch automatisch immer ausgeführt, nachdem du mit Updates installierst oder Pakete entfernst. Und das gibt es aber auch für andere Distributionen. Also zum Beispiel Fedora hat das auch, wenn man das möchte und so weiter. Ist also dann doch durchaus weit verbreitet. Und jetzt hat halt die Firma Qualys 5 CVEs gefunden, die seit der Version 0.8, und die ist von April 2014, existieren. Viermal davon mit hohem Score, einmal mit einem mittleren Score. Und es ist dadurch sogar eine Privilege Escalation denkbar. Denn du kannst dem Tool geänderte Python Path und Ruby Lib Variablen unterschieben. Und über eine Lücke im Perl Scan Depths Modul kannst du auch im Prinzip eine Datei im Dateisystem auslesen und auch sogar ausführen. Das heißt, wenn du schon lokalen Zugriff hast, das ist vielleicht auch für die Einordnung wichtig, also es ist keine Remote Code Execution, du musst schon auf der Maschine sein durch eine andere Lücke, dann kannst du eben, wenn das Tool hier zum Einsatz kommt und du das gut machst, dir Root-Berechtigungen erschleichen. Da gibt es wohl auch einen Exploit zu, der wurde aber noch nicht veröffentlicht. Und das ist natürlich denkbar unschön, ja.
Das heißt zum Beispiel, die Anwendung ist eigentlich Perl, nutzt aber im Hintergrund irgendwie auf, muss ja mit Python Path, also muss irgendwie im Hintergrund auch irgendwas mit Python nutzen. Und wenn du vorher vor der Ausführung, also generell systemweit oder vor der Ausführung von NetGStart den Python Path exportierst, kannst du auf quasi selbstgeschriebene Libraries nutzen. Und wenn du das richtig machst und die Libraries dann von deinem Path gezogen werden, dann musst du an der richtigen Stelle irgendwas Fieses reinpacken und dann geht's ab.
Genau, also der Hintergrund ist, dass das Tool halt modular ist. Du kannst es wohl, sie nennt das Interpreter-Scanning. Was das genau bedeutet, habe ich jetzt nicht rausfinden können auf die Schnelle. Ich denke mal, du wirst dann halt einfach Erkennungen für weitere Distributionen oder Dienste modular noch ergänzen können. Und eigentlich ein cooles Feature, das aber hier jetzt dann dadurch zur Sicherheitslücke wird. Aber das Ganze wurde schon gepatcht am 19.11. in der Version 3.8 und Arch Linux, Manjaro, EL8, EL9, Fedora 39 und Neuer sowie Debian und Ubuntu haben das schon. SUSE ist nicht betroffen, weil die shippen das Paket halt einfach gar nicht. Da hat Zypper eine eigene Integration, um sowas rauszufinden, das Zypper PS-Kommando. Und deswegen entweder diese Version installieren bzw. updaten oder als Alternative das Interpreter-Scanning deaktivieren. Links dazu gibt es in den Shownotes und diese News verleiht dieser Episode auch den Hashtag fantastische Bugs und wo sie zu finden sind.
Ja, das ist auf jeden Fall, das ist sicher so sicher wie das Amen in der Kirche, dass eigentlich jede Software irgendwo einen Bug hat, der irgendwo schlummert.
Ja.
Und wahrscheinlich nicht nur einen, ja.
Definitiv. Aber du hast uns zwei neue Distros in Aussicht gestellt, Felix, und das klingt spannend.
Ja, neu ist ein bisschen catchy, stimmt eigentlich gar nicht so ganz. Also eher aus der Kiste gekramt irgendwie. Und zwar gibt es quasi eigene Distros von den typischen Desktop-Projekten, und zwar von GNOME und KDE, gibt es eigentlich schon länger. Ich habe das quasi in der Vorbereitung mal Vorwärtsintegration genannt. Also die.
das ist gut.
Im Prinzip, warum sollte ich eine Distro, wenn ich auch eine eigene bauen kann, wenn ich schon den Window-Manager habe. Und es gibt die schon, also KDE Neon gibt es quasi schon eine ganze Weile, seit 2016 und auch GNOME OS gibt es noch viel länger, ungefähr schon so um 2012. GNOME OS ist aber tatsächlich zum Beispiel bisher nur die, eigentlich nur die Testumgebung für GNOME. Einfach die GNOME-Entwickler nutzen das, um überhaupt ein stabiles OS zu haben, worauf sie verifizierbar immer wieder ihre Sachen halt testen können, wie das halt überhaupt aussieht als Referenzumgebung. Damit man nicht so angewiesen auf ein anderes Projekt beim Testen. Und wenn das irgendwie Änderungen macht, dann kannst du nicht ganz sicherstellen, ob die Änderungen, die du jetzt siehst, ob die von deinen Änderungen kommen oder von den anderen. Und deswegen so ein bisschen als stabile Basis GNOME OS ergibt irgendwie für mich komplett Sinn. Und irgendwie haben sich aber jetzt aus dem beiden Umfeld, vor allem ich glaube angefangen bei KDE, Leute gefunden, die gesagt haben, hey, wir haben doch dieses KDE Neon, wollen wir das nicht ein bisschen weiterentwickeln und im Prinzip so auch als Aushängeschild für unsere Plattform nehmen? Also quasi KDE, wie es sein sollte, so ein bisschen. Mhm. Dass man sagt, okay, man hat so ein Aus, ne, irgendwie so eine Referenzimplementierung und sagt, okay, so stellen wir uns das vor, ein Betriebssystem, das quasi perfekt mit KDE funktioniert, nämlich KDE Neon. Auch das kann man irgendwie ein bisschen nachvollziehen, finde ich, den Drang dazu, dass man sagt, okay, man möchte irgendwie eine Distro zumindest haben, die das so genau so alles dann nochmal implementiert, integriert, wie man sich eben seinen Desktop, seinen Window-Manager irgendwie vorstellt. Und das läuft unter dem Codenamen Banana, Project Banana und ist bei GitLab und auch relativ aktiv. Und wird da quasi weiterentwickelt und tatsächlich inspiriert von dem Project Banana, irgendwie bei einer Konferenz vorgestellt, hat sich der GNOME-nahe Entwickler Adrian Vorwig oder Wovk, glaube ich, heißt er nur, inspirieren lassen und hat jetzt GNOME OS quasi, was es ja eigentlich schon ein bisschen länger gibt, so ein bisschen angenommen und treibt das jetzt weiter auch in eine ähnliche Richtung, quasi mit einer ähnlichen Agenda, quasi als Aushängeschild für GNOME. Und der hat auch quasi vorher schon Erfahrungen gesammelt mit einem Projekt Carbon OS, da war der am Start. Und einige Erkenntnisse aus der Carbon OS-Entwicklung sind auch schon quasi jetzt in GNOME OS eingeflossen. Also da haben Leute Spaß an Entwicklung und sind dabei irgendwie, glaube ich, ganz coole Sachen zu bauen.
Ja, ich glaube auch, dass man, wenn man halt nicht aus der Entwicklung kommt und einfach mal die neueste Version ausprobieren will, denn das dauert ja immer ein bisschen, bis das eben bei den großen Mainstream-Distros ankommt, dann ist das bestimmt eine gute Version oder eine gute Idee, damit zu arbeiten, weil Entwicklungsversionen willst du vielleicht nicht auf deinem Endgerät haben, aber so eine stabile eigene Distro, die immer die neueste Version hat, why not? Kann ich mir interessant vorstellen.
Ja. Ist, glaube ich, auch einer der Haupt, quasi neben den Leuten, die GNOME und KDE selbst entwickeln, quasi Leute, die Desktop-Applikationen für GNOME oder KDE entwickeln, dass man da quasi auch eine Referenz hat, gegen die man entwickeln kann oder auf der man entwickeln kann. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Genau, vielleicht ein bisschen weniger Nischi, sondern quasi komplett Desktop-Mainstream. Christian.
Fedora.
Ja. Genau, was geht mit Fedora?
Fedora 41, wir bleiben thematisch bei GNOME und KDE, weil neue Fedora-Version bringt auch immer neue Desktops mit. Fedora 41 hat den Linux-Kernel 6.11 und wird bis zum November 2025 unterstützt. Wenn ihr jetzt noch Fedora 40 habt, dann habt ihr noch bis Mai 2025 Zeit zum Migrieren und Fedora 39 ist jetzt gerade, glaube ich, aus dem Support gelaufen. Aber kommen wir mal zu den Desktops. GNOME 47, KDE Plasma 6.2 und es gibt auch neue Spins. Einmal Miracle VM, das ist so ein Tiling Window Manager, der den Mir Server von Canonical benutzt. Das habe ich hier gestern mal auf einem Gerät installiert und sieht ganz nett aus. Und es gibt, wenn ihr das haben wollt, KDE Plasma Mobile, also eigentlich so für Tablets und Smartphones gedachter Desktop, in Form eines bootbaren Containers. Das ist dieses BootC-Thema oder RHEL Image Mode, über den wir ja auch dieses Jahr schon gesprochen haben. Technisch sehr interessant und halt mit einem mobilen Desktop. Und es gibt natürlich auch wieder die üblichen Stack-Updates. Python 3.13, Perl 5.40, Node.js 22, Golang 1.23 und auch hier wurde Redis eben durch Welky ersetzt, bedingt durch die Lizenzänderung, über die wir ja schon berichtet haben. Und das Auffälligste dürfte sein, dass jetzt finally DNF 5 mit dabei ist. Hm. Und das ist ein Game Changer. Also das ist wirklich deutlich schneller als die frühere Version. Bis zu 60% wurde hier angegeben. Und ich glaube, das ist auch realistisch. Denn das Ganze ist in C++ statt in Python geschrieben. Und man merkt das auch, dass das wirklich sehr effizient ist. Was vor allen Dingen auch daher kommt, dass parallel Metadaten geladen werden können und auch Metadatenredundanzen vermieden werden. Also es ist deutlich effizienter und übernimmt einige Funktionen, die ihr vielleicht von MicroDNF schon mal gesehen habt. Also das ist ja so das Mini-DNF, das man für so Container-Images zum Beispiel benutzt. Das gibt es jetzt halt eben auch hier. Das heißt, vielleicht wird es in Zukunft nur noch einen DNF geben und nicht mehr DNF und MicroDNF. Das könnte ich mir auch vorstellen. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist allerdings der Output. Denn wenn man jetzt Pakete installiert, dann steht halt immer bei jeder Version, die sich ändert, dass das Paket replaced wird. Und das war für mich immer so ein Warnsignal. Hier wird gerade ein Paket vielleicht auch durch ein anderes Repo ausgetauscht oder die Bibliothek, die du jetzt haben willst, die gehört jetzt zu einer anderen Bibliothek. Und das steht aber für jedes Versionsupdate. Und das macht einen ein bisschen kirre am Anfang. Aber ansonsten läuft das Tool echt schnell und macht echt Spaß, damit zu arbeiten. Eine weitere Änderung ist, dass X11 aus den Installationsmedien entfernt wurde und der NVIDIA-Treiber, der kann jetzt wieder über GNOME Software installiert werden, denn Secure Boot wird hier jetzt auch wieder unterstützt.
Yay.
Dann gibt es GIMP in der 2.99.19 und in der 3.0.RC1, da kommen wir auch gleich noch zu, also zwei Versionen des Tools, wenn ihr wollt. Und der Power Profiles Daemon wurde durch TuneD ersetzt und der Installer hat jetzt zum Beispiel auch Support für hardwareverschlüsselte Laufwerke. Also man kennt das vielleicht unter dem Schlagwort TCG Opal 2. Also viele ThinkPads haben das zum Beispiel auch mit drin. Und das kann der Installer jetzt halt eben auch nutzen. Das heißt, die Laufwerke, die verschlüsseln sich selbst und man muss nicht manuell irgendwie einen Lux konfigurieren oder so. Und wenn ihr gerne auch mal wissen wollt, welche Pakete andere Distros so haben, dann gibt es mit Fedora-RepoCurie jetzt ein neues CLI-Tool. Das kann halt in den Repos von Fedora, Apple und CentOS Stream suchen. Das heißt, ihr müsst hier keinen Umweg mehr über irgendwelche Datenbanken oder Websites gehen, um herauszufinden, ob die Bibliothek, die ihr sucht, jetzt in einer anderen Distro vielleicht auch enthalten sein könnte. Also viel Kleinigkeiten, die das Ganze echt spannend machen. Und wie immer ist es ja so, nach dem Release ist vor dem Release, denn da gibt es auch schon die ersten Informationen, was da erwartet werden könnte. Der Installer soll dann auf Wayland funktionieren und auch die Anaconda Web UI soll dann fertig sein, also der neue Installer auf Webbasis. Und auch ganz interessant, der KDE-Spin, der enthält in Fedora 42 den Edition-Status. Das heißt, Der KDE-Spin wird dann ebenbürtig zur GNOME-Workstation sein. Und das bedeutet, dass der Spin besser auf der Projektseite beworben wird. Man hat dann vermutlich beim Download-Button GNOME direkt neben KDE zum Beispiel und muss nicht erst nach Fedora Spin KDE suchen oder so. Und das ist auch so ein bisschen die Antwort auf die Anfrage, die es dieses Jahr im April gab. Die war vielleicht mit so einem Augenzwinkern zu verstehen, vielleicht KDE als Standard-Desktop zu definieren. Also das jetzt vielleicht nicht, aber es gibt jetzt einen ebenbürtigen KDE-Desktop und ich glaube, da gewinnen ja auch alle nur.
Ja, das klingt alles irgendwie ganz cool. Sind auf jeden Fall auch einige Aufmerker irgendwie dabei. Ich hatte ja eben schon, da habe ich aber bei der Beta-Ankündigung schon, also Nvidia-Treiber kann wieder über GNOME-Software installiert werden quasi und auch, dass der Secure-Boot-Key da endlich drin ist, das ist auch so hin und her. Das hat auch ein bisschen was von Slapstick, dass man das jedes Mal wieder verfolgt und Nvidia und Linux.
Wir haben jetzt Secure-Boot. Hey, ihr könnt jetzt auch mit Attestation euer System und einer ordentlichen GPU benutzen. Ja. Cool.
Ja. Was ich auch irgendwie ein bisschen überlegt hatte, hast du mal was mit Tuned gemacht?
Auf Servern ja, auf Desktops eher weniger. Also Fedora setzt eigentlich defaultmäßig da eine Policy, die irgendwie sinnvoll ist. Aber bei Servern nehme ich es halt häufig, wo du halt sagen kannst, okay, das ist jetzt ein VM-Host und dann werden dann halt so ein paar Storage-Parameter halt anders gesetzt. Oder bei Datenbank-Servern wird dann zum Beispiel dann das CPU-Downsampling oder Downscaling deaktiviert, dass die CPU sich nicht so schnell runtertakten oder gar nicht runtertakten. Das ist so, was ich gemacht habe.
Für mich war das mal so ein bisschen der. Vielleicht haben Leute auch andere Erfahrungen gemacht, also schreibt uns gerne eure Erfahrungen mit dem Tuning, vor allem von Desktops. Jetzt bei Servern kann ich es gar nicht so beurteilen. Aber ich finde, bei Desktops ist es immer so, man kommt da normalerweise hin, du hast das Gefühl, dein System ist zu langsam, dann denkst du, du müsstest was machen oder irgendwie dein Akku geht zu schnell leer und dann kommst du auf irgendwelche Tune-Profile und versuchst verzweifelt irgendwas zu ändern und es hilft am Ende doch irgendwie nicht richtig oder du bildest es dir einfach irgendwie nur ein. Das
Im Endeffekt, machen wir uns nichts vor, Tune.D ist halt ein Tool, das dir eine Schnittstelle bietet, um vor allen Dingen viel Kernel-Parameter anzupassen. Also du sagst dann halt, das ist ein Desktop und dann ändern sich halt unzählige Kernel-Parameter, die für einen Desktop wichtig sind. Also sowas wie höhere Effizienz, längere Akkulaufzeit, sowas vor allen Dingen und noch ein paar andere Dinge. Also macht noch ein bisschen mehr als Kernel-Parameter, aber vor allen Dingen sind es viele Tunables des Kernels. Kommen wir zum nächsten politischen Thema und das ist leider gar nicht so cool. Und zwar, sehr, sehr clickbaity, Jaw.io ist nicht mehr FOSS.
Ja, aber man muss das auch, jetzt kann man jetzt vielleicht wieder ein bisschen einfangen. Also das ist eigentlich ganz cool. Wir haben uns auch in den letzten Wochen ein bisschen mehr mit Lizenzen beschäftigt.
Zwinker-Zwonker.
Zwinker-Zwonker, genau, aus Gründen. Und tatsächlich, was eigentlich nur passiert ist, und zwar Jaw.io läuft unter der Apache 2.0. Und hat jetzt einen kleinen Zusatz bekommen und ist dadurch geworden zu einer eigenen Lizenz. Also einfach nur, die Lizenz ist genau wie vorher, aber sie heißt jetzt halt nicht mehr Apache 2.0, weil es ist halt nicht exakt Apache 2.0, sondern sie hat jetzt den Namen JGraph License und sie hat einen kleinen Zusatzsatz und in dem Zusatzsatz steht jetzt quasi forbidding usage of the codebase as an integration or app to Atlassian, Confluence or Jira products.
Uff, shots fired.
Shots fired. Es liegt aber, glaube ich, nur daran, dass man sieht das auch auf der Seite und ne, also tatsächlich gab es noch nicht so viele Artikel dazu. Also mal gucken, wie sich irgendwie andere Leute dazu positionieren oder wer das irgendwie so sieht. Aber es scheint, also aus meiner Sicht ist es irgendwie so, Jaw.io ist halt, nennt sich auch selber, wenn du auf die Seite gehst, Number One Rated Diagramming App on Atlassian Marketplace. Oh. Und die haben da aber ein Offering, dass du quasi sagst, okay, wenn du es halt, du willst Jaw.io in Confluence nutzen, dann kannst du dieses Plugin irgendwie klicken und das kostet pro so und so viel User, für die das enabled, so und so viel Geld. Und da der Code aber ja im Prinzip offen ist, könntest du dir auf die Idee kommen, dass einfach selbst, also sagen, scheiß drauf, auf quasi die User-Sache für ich will das in Confluence nutzen und baust das Plugin einfach nach, mehr oder weniger, und machst das halt dann so. Oder ich weiß nicht, ob Confluence das gemacht hat, also das, wie gesagt, da war irgendwie noch nicht so viel rauszufinden, aber wie wir das halt typisch kennen von Lizenzsachen, irgendwer hat da quasi an der falschen Stelle gebuddelt, irgendeinen Move gemacht und wollte quasi da an die Kohle. Haben wir auch schon ab und zu gesagt, ne? Man kann es immer nachvollziehen, wenn jemand halt an dein Geschäftsmodell will und du hast das Gefühl, dass okay, das zockt mein Code und das könnte tatsächlich geschäftsbedrohend werden und die entwickeln das ja Vollzeit. Ja, da dann einen Satz reinzuschreiben, okay, für alle Use Cases darfst du unseren Code nehmen, aber halt eben nicht damit, wo wir unser Geld verdienen. Neben eben dieses Plugin für Jira Confluence, was anscheinend der größte Markt zu sein scheint. Ja, ist nicht direkt FOSS so, ne? Weil eben diese, natürlich kann die JGraph License 2.0, die quasi Apache 2.0 mit einem Extrasatz ist, ist natürlich nicht in der Liste der offiziellen Free- und Open-Source-Lizenzen, aber da das fast kein End-User betrifft, würde ich sagen, okay, mach. Ist natürlich immer schade, dass solche Moves irgendwie nötig sind, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Oder wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich kann schon verstehen, dass das natürlich dann problematisch ist, wenn du dann Offering hast und der Hersteller dann halt seinen eigenen Süppchen kocht. Aber eben im Sinne der Lizenz ist das ja legitim. Und per Definition, wenn man die Apache-Lizenz dann als eigene Lizenz forkt durch eine Anpassung, was ja auch legitim ist, bist du aber erstmal nicht mehr auf der Liste der getesteten und freigegebenen FOSS-Lizenzen. Also es ist beides irgendwie so ein bisschen richtig. Und ich finde es halt traurig. Aber das ist, glaube ich, diese Art der Grabenkämpfe, die wir ja schon seit 2 Jahren beobachten, dass halt Open-Source-Projekte sich von den SaaS-Anbietern da draußen distanzieren, weil da einfach zu wenig zurückfließt oder zu wenig gemeinsam kooperiert wird.
Ja, ansonsten vielleicht ein bisschen lustige Überleitung. Ich habe gehört, du kennst den Cousin von Photoshop, Philipp.
Genau, das ist der Gimp Günther und das ist ein richtig guter Freund von mir. Grüße gehen raus, hallo Günther. Und Gimp 3.0 Release Candidate 1 ist erschienen. Und das ist eine lang erwartete, aber von vielen als überfällig bezeichnete Aktualisierung. Also spulen wir kurz nochmal zurück, worum es denn eigentlich geht. Im Wesentlichen geht es darum, die letzte stabile Version von GIMP, das ist die 2.10.34, die ist im Februar 2023 erschienen und die erste Version 2.10.0, die erschien schon 2018. Also wir hören raus, da ist schon lange nichts mehr passiert, könnte man sagen, oder zumindest nicht so viel.
Ist einfach ausgereift.
Genau, ist einfach fertig. Ja. Ist ja, könnte man so sehen, aber auf der anderen Seite haben wir GIMP 3, was seit 10 Jahren schon in Entwicklung ist. Und das spricht schon dafür, dass es ein langer Prozess war. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum kann das so lange dauern? Das kann man wie folgt beantworten. Die Entwicklungsversion 2.99 vom Februar diesen Jahres, wenn wir da mal so reingucken, was sich geändert hat, dann erkennen wir, warum das so lange gedauert hat. Denn hier wird von GTK 2 nach 3 migriert. Und das ist natürlich schon eine große Umstellung, gerade bei so einer außerordentlich komplexen Software wie GIMP. Und wenn du halt auch wirklich nur ein kleines Entwicklungsteam bist und das jetzt auch selten Leute sind, die hauptberuflich das den ganzen Tag machen, dann dauert das halt eben einfach. Und dieser Schritt ist halt überfällig, weil wenn das mal umgezogen wurde, dann ist auch die Migration zu GTK 4 oder 5 halt eben auch einfacher. Und das könnte vielleicht mit einer GIMP 3.2 kommen. Also auch noch mal ganz interessant vielleicht als Randnotiz, GTK 2 wird seit 2020 nicht mehr gepflegt. Also das ist nicht nur deswegen überfällig, weil es so lange dauert, sondern halt eben auch, weil GTK 2 wirklich nicht mehr gepflegt wird und keine aktuell gewartete Software mehr ist. Das heißt, wenn es da irgendwo Bugs oder Security-Löcher gibt, dann ist nicht garantiert, dass die auch geschlossen werden. Also das ist, was es in dieser Version vom Februar schon gegeben hat. Neu war auch der Wayland und HDPI-Support. Es gibt eine neue Plugin-API und auch besseres Theming und einen besseren Support für Grafik-Tablets. Auch wurde die Gekl-Bibliothek, das ist die Generic Graphics Library, und Babel, Pixel Encoding and Color Space Conversion, macht die Bibliothek, wurden überarbeitet. Und jetzt kam eben am 6.11. der Release Candidate 1 raus. Der hat es gegenüber dieser Version vom Februar, die ich gerade beschrieben habe, nochmal viele Änderungen von 72 EntwicklerInnen. Und zwar wurden da 442 Merge-Requests einmal umgesetzt. Es gab knapp 1892 Commits und auch 31 aktualisierte Übersetzungen. Also da hat sich richtig viel getan. Und deswegen wird das zum Beispiel auch in Fedora 41 geschippt. Und für mich funktioniert das echt gut. Also ich benutze das privat, um zum Beispiel so ein paar Podcast-Cover zu setzen. Das funktioniert recht gut, habe da keine Probleme bisher mit gehabt. Und bei den Plugins, da muss man jetzt natürlich, wenn man jetzt Plugins hat, die nicht offiziell Teil von GIMP sind, die müssen natürlich einmal auf die neue API migriert werden, aber die wird dann halt auch für die Zukunft auch weiterhin gewartet. Also wenn ein Plugin mal GIMP 3 kompatibel war, dann wird es das auch sehr lange bleiben. Und es gibt auch eine Roadmap, da sind Features aufgelistet, die nach GIMP 3.0 kommen könnten. Und ein Datum für die finale Version gibt es noch nicht, aber wird vermutlich bald der Fall sein, weil Release-Candidates sind ja immer so die letzten Versionen, bevor was auch wirklich veröffentlicht wird. Ich denke, da werden wir jetzt auch nicht allzu viele davon sehen. Dürfte also bald final sein.
Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Stück Software. Gut, dass es GIMP gibt. Ist auch ein bisschen unvergleichlich, ne? Es ist quasi also in der Kategorie der Free-Software quasi Sachen, die man so machen kann. Es ist echt vom Funktionsumfang gibt es, glaube ich, sonst nichts, was daran kommt.
Das ist wirklich so, ja.
Ich wäre auch gern besser in GIMP, aber ich habe keine Lust zu. Also, ich habe. Das ist so eine, gehört auf der ewig langen Liste von Dingen, aus denen ich gerne einfach so im quasi Fingerschnipsen, ohne mich damit zu beschäftigen, gerne besser wäre. Also, ich möchte gerne, wie man auch gerne vielleicht nochmal eine weitere Sprache sprechen würde, ohne sie zu lernen, würde ich gerne richtig gut in GIMP sein, aber ich habe keine Lust, mich hinzusetzen, das mir genau anzugucken.
Das ist, glaube ich, wie so oft Gewöhnungssache. Ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich als Heranwachsender mit Photoshop 7.0 angefangen habe und die Shortcuts, die sind halt so drin. Und GIMP hat relativ lange gebraucht, um auch so diesen One-Window-View zu bekommen. Früher waren das ja alles dedizierte Fenster. Da hattest du so 7, 8 Fenster, während du in Photoshop halt nur eins hattest. Und das war unfassbar painy, damit zu arbeiten. Man kommt rein. Also man muss sich wirklich von dem Gedanken lösen, dass es wie Photoshop ist, oder du musst dir denken, das ist halt GIMP. Nein, das ist kein Photoshop-like-Tool, sondern das ist einfach GIMP und du musst dich drauf einlassen und dann kann man da, glaube ich, auch mit warm werden. Aber es braucht natürlich Zeit. Da hast du völlig recht. Was auch viel Zeit gebraucht hat, ist Thunderbird für Android, was jetzt in der Version erschienen ist.
Ja. Das kann man auch relativ kurz abhandeln. Also was da passiert ist im Prinzip mit dem Release von Thunderbird 8, gibt es jetzt eben auch einen Android-Client. Das hat sich schon eine Weile abgezeichnet, denn Mozilla hat vor einer Weile schon den vorhandenen Android-Mail-Client K9 übernommen. Und im Prinzip wurde diese Codebase halt jetzt weiterentwickelt, erweitert, sodass im Prinzip jetzt unter dem Branding Thunderbird damit halt der offizielle Mail-Client mit erscheint. Ja, für alle, die da irgendwie sowieso in dem Ökosystem unterwegs sind, man kann seine Einstellungen auch übernehmen direkt vom Desktop. Ich glaube, man kann einen QR-Code scannen oder sowas.
Cool.
Und ja, ist, glaube ich, eine ganz, ganz coole Ergänzung. Einfach passt, glaube ich, ins Ökosystem rein. Muss man ein bisschen gucken. Ist natürlich auch Aufwand, das zu maintainen. Aber ja, ergibt, glaube ich, irgendwie Sinn. Es gab am Anfang ein bisschen Diskussion. Da haben wir euch auch mal, ist mal ganz spannend, irgendwie ein bisschen in die Community einzutauchen. Da hattest du bei Mastodon irgendwie ein paar Threads gespottet, mit Sorge, dass da jetzt im Zuge der quasi Werbestrategie von Mozilla irgendwie ein paar Werbetracker mit drin sind. Aber das hat sich wohl zerstreut. Also das können wir zumindest hat sich das nicht bewahrheitet.
Ja, sehr schön. Hast du mal K9 benutzt unter Android?
Tatsächlich nicht, glaube ich, nee.
Das ist ein richtig cooler Mail-Client. Das war früher, also ich habe, glaube 2012 oder 2013 so das erste Android-Smartphone gehabt und da war K9 der einzige Client, der auch IMAP idle konnte. Also eigentlich musst du ja deinem Mail-Client mitteilen, dass du halt hier alle 30 Minuten nach Mails polst und K9 konnte halt eben halt auch dann im Prinzip erkennen, wenn eine neue Mail kommt über so Push, wenn dein E-Mail-Anbieter das halt eben unterstützt. Und hier so einen kleinen Side-Fact, den ich mal droppen wollen würde. Wenn du dir das K9-Mail-Icon anguckst, dann ist das 1:1 der Hund K9 aus der Serie Doctor Who. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Side-Fact.
Sehr gute Popkulturreferenz.
Ja, heute ist wieder voller Popkultur, aber ich finde das auch schön. Das ist ja wie mit dem Android-Logo, ist ja auch eine Anspielung auf Star Wars, weil es ja wie so ein Droide aussieht. Und das machen viele Leute, die Software schreiben. Finde ich schön.
Ja, ansonsten gibt es doch News aus einem deiner Hauptdomains. Oder nicht Hauptdomains, dein Hobby, Christian.
Hardware.
Es geht um Notebooks. Hardware.
Genau, es geht um Hardware. Hardware, wo man sich die Frage stellt, bedarf es das? Und da bin ich natürlich immer genau der Richtige, um reinzuspringen und ja zu schreien. System 76, die eben auch PopOS bauen, die haben jetzt ein ARM64-Gerät vorgestellt, nämlich den Thelio Astra. Und das ist der erste offizielle ARM-Desktop-Computer, der auch in den USA produziert wird. Das ist eine Kollabo mit Ampere Computing, die ja auch diese ARM-Server bauen, die man bei AWS und bei Azure und bei den ganzen anderen Anbietern da draußen so kriegt, dahinter stehen. Und die Maschine ist aber für EntwicklerInnen gedacht, speziell wird hier aber auch von autonomem Fahren als Use Case geredet. Warum ausgerechnet das der primäre Use Case ist, erschließt sich mir nicht ganz, aber vielleicht gucken wir mal auf die Hardware. Das Teil hat nämlich einen Ampere Ultra mit 128 Cores. 3 GHz, 1 MB Cache pro Core, DDR4 und PCI in der Generation 4. Und das ist ziemlich fett, wie ich finde, ist aber trotzdem, und das habe ich rausgefunden in der Recherche, ziemlich veraltet, weil es gibt bereits schon den Ampere One. Und der würde bis zu 192 Cores bieten, hätte 2 MB Cache pro Core, DDR5 und auch PCI Express Generation 5. Also ist nicht die neueste Architektur, aber trotzdem ziemlich fett. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich mit 128 Cores mache.
Ja.
Das schon.
Warum nicht? Das brauchst du zum unterwegs, was weiß ich, ja. Musik hören mit Winamp.
Genau, richtig. Für jeden Song machst du eine eigene VM oder einen eigenen Prozess.
Ja. Oder für die einfach nur für die neueste Teams-Version. Ohne geht da nichts.
Ja.
Braucht man mindestens 100 Kerne.
Genau, also das, was du sonst an RAM brauchst für die Google Chrome Tabs, um mal bei dem Meme zu bleiben, das sind dann jetzt die für die Teams-Prozesse. Ja. Nee, ist schon ziemlich fett. Und was auch noch ganz interessant ist, du hast halt Single- oder Dualport 10 Gigabit, Wi-Fi 6E gibt es als Karte und du hast hast vor allen Dingen die Auswahl zwischen in verschiedenen NVIDIA-GPUs, nämlich einmal hier die A400 oder RTX 2000, 4000, 6000 oder eine GeForce RTX 4090, das heißt alles zwischen 4 und 48 Gig Grafikspeicher. Hast du hier zur Auswahl und auch ein starkes Kühlsystem, denn das brauchst du auch dafür.
Und es war Vollausstattung, 128 Core CPU, 48 Gig Grafikspeicher.
Was man halt so braucht, ja, völlig normal. Ganz wichtig auch, haben wir jetzt ganz vergessen, 512 Gig RAM, 8 TB NVMe für das OS und du kannst aber nochmal 4 weitere dieser SSDs verbauen, sodass du auf 32 TB kommst. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist aber, dass die Maschine mit Ubuntu 22 oder 24.04 ausgeliefert wird im Shop, wenn du dir da den Desktop klickst. Aber es wird kein Pop-OS angeboten. Und eigentlich ist ja System 76 vor allen Dingen für Pop-OS bekannt. Ich glaube, das kommt vielleicht daher, dass jetzt halt Pop-OS 24.04 gegen Ende des Jahres erst in der neuen Version erscheint. Vielleicht liefern sie dann deswegen lieber dann das in Anführungsstrichen normale Ubuntu aus. Aber all das hat auch seinen Preis, nämlich 3.300 US-Dollar musst du bezahlen für die 64-Core-Version mit 64 Gig RAM. Und die rechts unten Config, ich habe ja mal den Spaß gemacht, da liegst du bei 16.500 US-Dollar. Und das ist halt schon echt richtig, richtig viel Geld. Aber kann sich vielleicht lohnen, wenn du hier wirklich autonomes Fahren da irgendwie testen willst, dann brauchst du so eine Kiste vielleicht. Auch noch verlinkt haben wir in den Shownotes einen Testbericht von Foronix, die ja auch häufig hier Quelle für unsere News sind. Die haben nämlich die Kiste mal, also es ist ja eine Workstation hier und die haben das mit der anderen.
Ich auch gerade durcheinander gekommen, ne? Das ist quasi, ich habe gerade den TU Astra, ich habe das auch nochmal nachgeguckt, das ist halt eine Workstation und kein Notebook.
Ey, wenn das ein Notebook wäre, würde ich sagen, shut up and take my money. Ja.
Genau, weil ich in der Überschrift quasi stand, war noch was anderes mit armen Notebooks und deswegen bin ich durcheinander gedacht, ist das für eine Mörderkiste?
Genau. So irgendwie die Antwort auf Mama, können wir Apple Silicon haben, aber wir haben doch Apple Silicon zu Hause und dann Apple Silicon zu Hause, 128 Cores, 40 Terabyte.
Einfach so komplett einfach normaler, so von dem Maßen so normaler Server und oben klappt halt aber so ein Bildschirm. Das ist mein Notebook.
Genau, also den kannst du gerne auch transportieren, aber das ist halt eine Workstation, die wiegt, glaube ich, ihre 10, 12 Kilo. Würde ich, glaube ich, nicht machen. Aber ja, Foronix hat das mal getestet gegen die Threadripper Power Workstation, die System 76 auch anbietet. Und die sagen halt, je nach Use Case ist es manchmal vielleicht ein bisschen langsamer als die x86-Maschine, ist aber deutlich effizienter. Also die AMD-Kiste braucht im Mittel, also nicht unter Volllast, aber auch nicht im Idle, so 265 Watt, was echt eine Menge Holz ist. Und die A-Maschine liegt halt hier bei 138. Also das ist dann doch eine ganze Ecke, also ja, halb so viel nur. Das ist schon bemerkenswert. Und dem schließt sich auch die nächste Hardware an. Und diesmal reden wir aber wirklich über Notebook. Nicht, dass wir hier uns wieder verzetteln bei den Ankündigungen. Aber es geht hier um Notebook mit einer RISC-V-CPU. Auch das gibt es ja. Und zwar
diesmal auch wirklich von System 76.
Genau. Diesmal von Framework, genau. Es gibt nämlich ein RISC-V-Mainboard für das Framework 13, also das 13-Zoll-Gerät. Das ist jetzt die dritte Option. Man kann ja auch Intel und AMD Mainboards haben. Und das ist im Moment im Early Access für Enterprise- und Business-Kundinnen. Soll aber im nächsten Jahr dann für alle verfügbar sein, die Bock drauf haben. Und das ist eine Kollabo mit einer Firma, die Deep Computing heißt und die eben RISC-V-Hardware herstellt. Und Dreh- und Angelpunkt dieses Mainboards ist ein SoC, das den Namen Star5J7110 trägt. Das ist ein Quad-Core. Darauf sind eben Sci5 U74 Cores. Die sind schon ein bisschen älter, muss man sagen. Die wurden nämlich schon 2018 angekündigt und sind in etwa auf dem Niveau eines ARM A55 Cores. Und das ist schon doch deutlich betagt, muss man sagen. Das heißt, wenn man sich sowas holt, dann muss man die Erwartungen schon niedrig halten. Denn die Benchmarks, die es gibt, die zeigen Performance unterhalb von so einem Raspberry Pi an. Also ist jetzt vielleicht nicht so eine Kiste, mit der man dann High-Performance-Dinge tut, sondern das ist eher so: Ihr wollt das mal ausprobieren, ihr seid vielleicht SoftwareentwicklerInnen und wollt, dass euer Code auch auf RISC-V läuft, dann ist das, glaube ich, die Hardware, die ihr euch angucken wollt. Beim RAM gibt es hier 8 GB, das ist vermutlich LPDDR4. Und für den Speicher gibt es SD oder eMMC, also NVMe-SSDs sucht man vergebens, das kommt vielleicht später. Aber es ist eine GPU von Imagination drauf und ein Intel Wi-Fi 6E-Chipsatz AX210. Zu den unterstützten Distributionen zählt im Moment Ubuntu 24.04 und Fedora 41, aber das Ganze hat mittlerweile schon Kernel Upstream Support. Das heißt, da dürften auch andere Distributionen in Zukunft folgen. Also guckt da gerne mal rein, wenn es euch interessiert. Es gab auf der Ubuntu Summit, die kürzlich war, auch einen Umbau. Den findet man auf YouTube und ihr in den Shownotes. Da sieht man, wie innerhalb von 5 Minuten so ein Framework 13 von Intel auf RISC-V umgebaut wird. Recht schön. Und wenn man das jetzt ausprobieren will, dann gibt es da 3 Varianten, Basic, Standard und Pro. Die beginnen bei 368 US-Dollar und gehen bis zu 928 US-Dollar. Und je nachdem gibt es halt eben nur Mainboard mit Gehäuse oder es gibt das Framework noch mit dazu und Speicherkarten. Also guckt da mal vorbei, wenn ihr SoftwareentwicklerInnen seid und das mal ausprobieren wollt. Wäre das was für dich, so ein RISC-V Notebook?
Ich glaube, dass ich entwickle relativ wenig Software in letzter Zeit. Und auch da hatte ich noch nicht den Bedarf, das auf RISC-V zu portieren. Also tatsächlich trifft das nicht ganz meine Domain, aber ich finde es interessant. Ich glaube, wir haben es auch schon mal angekündigt. Ich glaube, die Kollabo mit Deep Computing, als die aufkam, ich glaube, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen.
Ja, das stimmt. Ja. Es geht mir ähnlich. Also ich habe mir einmal so ein Developer-Notebook gekauft. Das war das Pinebook Pro, was für 200 Euro so einen Quad-Core-ARM-Prozessor hatte. Und das ist, glaube ich, das Gerät, wenn man selbst entwickelt, das man haben will. Aber als jemand, der eher Software nutzt, ist es vielleicht nicht die richtige Wahl. Also ich würde mir, glaube ich, auch nicht nochmal so ein Early-Adopter-Teil holen. Ich glaube, wenn das irgendwann mal in ein paar Jahren ein bisschen leistungsfähiger ist, dann wird das bestimmt spannender. Aber für mich als jemand, der kein Programmierer ist, sehe ich es ähnlich wie du, Felix.
Ja.
Ja, und jetzt müssen wir mal über den Elefanten im Raum sprechen. Du hast es schon angeteasert. Es gab ein CVE bei Xorg.
Ja, das ist vor allen Dingen ganz spannend, weil man sieht, dass die zum Teil auch relativ lange liegen können. Wir hatten ja bei dem anderen Bug auch schon, was war das, beim anderen 12
10.
Jahre oder so?
10
Jahre. Genau, und der hier 18 Jahre. 18
Boah.
Jahre in der Kopfwechsel.
Der ist ja volljährig, der dürfte ja schon wählen gehen, der CVE.
Ja. Das Problem, was da aufgetaucht ist, und zwar, wenn man eine bestimmte Bitmap an den Xorg-Server schickt, dann gibt es einen Overflow. Und mit dem kann man Privilege Escalation erreichen.
Hm.
Ja, gefixt in Xorg Server 21.1.14 und Xwayland 24.1.4. Ja, fantastische Bugs und wo sie zu finden sind, verrückt. Aber da muss man erstmal drauf kommen, auf quasi modifizierte, ja, wenn man sich damit beschäftigt mit der Codebase und da irgendwie drüber stolpert, kann man das vielleicht sehen, aber ansonsten, dass man genau die richtige, da muss, also das macht man ja nicht aus Versehen.
Ja, ja, absolut. Ja, spannend. Also, wenn ihr Xorg im Einsatz habt, auf jeden Fall updaten.
Das ist eigentlich ein guter Punkt. Dann müsst ihr jetzt genau zuhören, wenn Christian die neuesten News zum Thema Patch-Management berichtet. Dann könnt ihr auch.
Genau. Also, Patchen ist immer eine gute Idee und deswegen geht es auch heute wieder um ein paar Tools. Red Hat Satellite 6.16 ist erschienen, neue Version. Die basiert auf Foreman 3.12 und Catello 4.14. Neu dabei ist ein OpenSCAP Remediation Wizard. Und optional gibt es jetzt eine neue Oberfläche für die All-Hosts- und Job-Details-Ansichten. Also die muss man erst aktivieren. Das ist auch wieder hier so ein Test, wie es denn in Zukunft aussehen könnte. Das ist wie mit dem Host-Detail-View, der ja auch mehrere Monate über diese Art und Weise immer wieder verfeinert wurde, bis ihn dann alle als Default bekommen. Puppet Server 8 wird jetzt unterstützt und die Datenbank ist PostgreSQL 13. Und der Simple Content Access verdrängt jetzt endgültig Entitlement-basierte Subscriptions. Die Capsules oder Proxies öffnen den HTTP-Port 8443 standardmäßig jetzt nicht mehr und das Formen Webhooks-Plugin ersetzt das Formen Hooks-Plugin. Am Anfang der Episode haben wir schon Juni 2024 10 angesprochen. Auch das ist neu. Das ist die erste Version, die es nur als Container-Image gibt, also nicht mehr als RPM-Version. Da wurde im Image die OpenSUSE-Leap-Version von 15.5 auf 15.6 gebumpt. Dadurch hat sich auch glibc und so weiter geändert und dadurch werden auch neue Client-Distributionen unterstützt, nämlich namentlich SUSE Linux Micro 6 und das dürften die meisten sehnlich erwartet haben, Ubuntu 24.04, die neue LTS-Version. Ebenfalls neu ist, dass die API-Endpoints Zeitstempel nun in ISO 8601 ausliefern. Und es gab auch gleich ein paar Tage später ein gepatchtes Container-Image, nämlich am 19.11. In dem wurden 5 CVEs behoben, unter anderem eine Privilege Escalation und 2 Secret Leaks. Da gab es also ein bisschen was zu tun. Und wenn ihr das updaten wollt, das haben wir auch in den Shownotes verlinkt, dann wird ein Patch-Repo benötigt. Dadurch werden nämlich auch die CLI-Utils gepatcht und es gibt ein neues Container-Image aus einer dedizierten Container-Registry, weil Uyuni hat ja keine Wartung jetzt in dem Sinne. Also die liefern eine Version aus und dann benutzt man die und upgradet dann auf die nächste Version. Und wenn das mal gepatcht werden muss, wie in dem Fall, dann gibt es halt ein weiteres Repo, wo dann die Pakete bzw. jetzt die Images zu finden sind.
Ich dachte, du sagst, und wenn ihr ein Update wollt, dann bucht ihr einfach einen Termin und du kommst vorbei und performst deinen Timing-Zaubertrick.
Nein, bitte nicht, bitte nicht. Aber ich kann das mal in die Shownotes packen. Ich habe mal meine ganzen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, habe ich mal verblockt und da sind echt so ein paar Stolperfallen drin. Das sind so die blutigen Nasen, die ich mir bei den 4, 5 ersten Migrationen abgeholt habe. Dann müsst ihr das nicht selbst tun, könnt ihr nachlesen. Guter Hinweis. Aber auch beim SUSE Manager dürfte es bald News geben, denn der SUSE Manager ist ja die Enterprise-Variante vom Juni und ich denke, da dürfte es bald Änderungen geben, da jetzt SUSE Linux Micro 6.1 erschienen ist. Also aktuell wird da noch /Micro 5.5 benutzt. Das dürfte, wird glaube ich noch bis 2027 unterstützt, aber das Upstream OpenSUSE Leap Micro, das geht jetzt bald end of life. Und in 6.1 ist neu mit reingekommen und das dürfte halt auch SUSE Manager-Kundinnen interessieren. Offizieller IBM Power Support. Denn SLI Micro 5.5 hat es offiziell nie für IBM Power gegeben. Deswegen hat SUSE da ein eigenes Image gebaut. Und in 6.1 ist es offiziell mit unterstützt und es gibt auch so Dinge wie zum Beispiel SetRAM-Komprimierung. Ja, da kann man so ein bisschen Speicherplatz einsparen. Das ist gerade bei so Edge-IoT-Kram ganz interessant. Und es gibt Soft-Reboots. Aber da werden wir sicherlich berichten. Ich denke mal, SUMA 5.1 wird dann eher ja, nächstes Jahr zur SUSECon erscheinen. Aber vielleicht wird ja vorher schon SUSE Manager auf neues OS gehoben, ohne dass man die Anwendung anpasst. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Und klassisch gegen Ende der Folge immer noch mal die Kurznews. Was gibt's da Neues?
Genau, wir hauen einfach nur ganz kurz raus. Und zwar gibt es auch ein Update Debian 12.8. Mit 18 Fehlerkorrekturen quasi und 50 Sicherheitspatches. Also ne? Updaten, updaten, updaten. Ansonsten gibt es ein Update Tuxedo OS 4. Tuxedo OS nochmal als Reminder ist eine Semi-Rolling Distro vom Notebook-Hersteller Tuxedo. Und die heben jetzt quasi ihre Base-Variante, also das, ne, worauf das Ganze basiert, von Ubuntu 22.04 LTS auf die 24.04.1.
Sehr schön. Ich habe noch ein Rätsel für dich, Felix. Und zwar, weißt du, was LTS-PSES ist?
Deine neueste Lieblings-Hip-Hop-Kombo?
Nicht schlecht, ja. Also, hier noch so ein bisschen Marketing-Buzzword-Bingo. SUSE hat jetzt LTS-PSES und LTS-PSC vorgestellt. Und ihr fragt euch bestimmt, was das bedeutet. LTS-PSES steht für Long-Term Service Pack Support Extended Security. Ich finde, es hat auch so eine schöne Sprachmelodie. Und da vielleicht kurze Wiederholung, Standard-Support sind 10 Jahre. Es gibt LTSS, den Long-Term Service Pack. Das sind nochmal 3 Jahre on top Security-Fixes. Allerdings nur mit dem CVSS von 7, also wirklich hohe Sicherheitslücken. Und die gibt es für alle Service-Packs. Und was jetzt aber neu ist, ist halt eben LTSS-ES. Das ist LTSS Extended Security. Das sind also auch 3 Jahre nach den 10 Jahren, aber jetzt auch für CVS-Scores von 4, also Medium, also auch mittelschwere Lücken werden dann noch behoben. Und das gibt es aber nur für das letzte Service Pack eines Releases, also /12 SP5 zum Beispiel. Und ergänzend dazu gibt es noch LTSPSC, das ist Long-Term Service Pack Support Core. Und das sind dann 3 weitere Jahre für das letzte Service Pack nach Ende von LTSS, also hinten nochmal dran, ne? Und das ist dann für die Leute, die wirklich überhaupt gar keinen Bock auf Updaten haben.
Wie ein Marktschreier quasi. Und ich glaube, ich bin verrückt. Komm, ich hau nochmal 5 Jahre drauf.
Und für dich auch. Du willst Patches. Wir alle wollen Patches. So Oprah Winfrey-mäßig. Ja. Du kriegst einen Sicherheitspatch. Ja, das ist das Ganze. Und was ich so abstrus finde, dadurch kriegst du für Slash 12 bis zu 19 Jahre Support. 19 Jahre lang das gleiche OS, das ist krass. Weil es ist super aufwendig, glaube ich, für die EntwicklerInnen. Mhm. Und ich stelle mir halt die Frage, wer würde 19 Jahre lang dasselbe Linux benutzen wollen? Also klar, es wird gepatcht, es wird alles gebackportet. Don't get me wrong, aber man müsste es in 19 Jahren doch hinkriegen, mal ein System abzulösen. Sag ich ja immer, aber naja, Legacy verdient das Geld und so weiter.
Hallo Linux, andere Distro, 100 Jahre Garantie.
Ja, und Links dazu gibt es in den Shownotes. Was dann noch ganz interessant ist, dafür gibt es auch verschiedene Support-Modelle. Es gibt quasi ein Reactive-Stream, wo du dann halt eben andere SLAs hast. Und es gibt sogar noch ein Extreme-Offering, wo du halt wirklich alle möglichen Fixes und schnelle Antwortzeiten und so weiter hast. Also wenn das so ein Ding ist, wenn ihr den Atomreaktor 20 Jahre lang mit SLES betreiben müsst, dann guckt mal in den Shownotes vorbei, dann gibt es da Infos. Und last but not least, Ubuntu Touch OTA 6. Basis weiterhin Ubuntu 20.04, aber 2 neue Geräte. Das OnePlus Nord N10 und N100 und viele Security- und Stabilitätsupdates. Ja, Felix, und damit haben wir die News abgehakt. Und ich würde vorschlagen, wir machen noch kurz einmal ein Review der Veranstaltungstipps.
Ja, ich habe gehört, zwischen Weihnachten und Neujahr trifft man dich in Hamburg.
Genau das, 38C3. Ich habe es geschafft, Ticket und Hotel zu bekommen gegenüber der letzten Folge. Ich bin definitiv da. Also, wenn ihr mal Hallo sagen wollt oder ihr euch für alte ThinkPads interessiert, es wird da ein Retro-Vintage ThinkPad-Assembly geben. Da werde ich vermutlich mit Teil meiner Hardware abhängen. Oder im Sendezentrum, da kann man eben live podcasten, vielleicht bin ich da auch. Und zwischendrin werde ich bestimmt auch in dem einen oder anderen Vortrag sein. Und ich versuche auch mal zu engeln, also ja, über die üblichen Kanäle. Vielleicht trifft man sich ja, würde mich freuen.
Ansonsten trifft man uns zusammen in Belgien. In Gent beim Config Management Camp 25. Ich freue mich schon.
Das wird super. Da freue ich mich drauf.
Das wird richtig gut, ja.
Also da sind wir, ich glaube, mit 5 oder 6 Leuten. Also wir haben auch Talks eingereicht. Also wir haben erfolgreich am CFP teilgenommen, wenn man so will. Auch da natürlich, wenn ihr mal Hallo sagen wollt oder mal ein bisschen euch austauschen wollt mit uns, kommt gerne vorbei. Das wird bestimmt flauschig. Auch wenn es mich so ein bisschen jetzt in den Lieferdruck bringt, weil ich natürlich den Mund mal wieder vollgenommen habe und einen Vortrag zum Thema, wie man Terraform Provider schreibt, ohne Ahnung zu haben, einzureichen. Jetzt muss ich den ja wirklich schreiben.
Den Provider oder den Talk?
Sowohl als auch. Also den Provider gibt es schon. Das ist hier der Uyuni Terraform Provider, den ich mal in unserem letzten Hackathon dahingeschrieben hatte. Ja, und der wird natürlich noch mal ein bisschen ausgefeilt. Ich habe auch gesehen, einer unserer Kollegen, der auch einen Terraform Provider geschrieben hat, der ist mir schon einige Schritte voraus. Das heißt, der Kampf jetzt darum, wer den cooleren Provider hat, der geht jetzt richtig los. Und da werde ich ein paar Kenntnisse dann teilen. Freue ich mich schon drauf.
Das Problem ist, wenn du zu viel Ahnung hast, dann zieht dein Talk nicht mehr. Weil dann sagen die Leute, Digga, das ist doch voll der Profi. Der atmet Go, wenn er aufsteht, nach dem Motto, was will der mir erzählen von Entwickling Provider für Kraft, keine Ahnung.
Ja, ja, stimmt, okay, dann werde ich da die Motivation nach unten schrauben. Ja, cool. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen zu den Tool- und Medientipps. Und ich habe diesmal einen Medientipp, und zwar die Episode 146 vom Engineering Kiosk. Grüße gehen raus an Andi und Wolfi, denn das ist eine Folge über Doom, über den Ego-Shooter. Und die Frage, die da beantwortet wird, ist, woher kommt denn der Trend der Portierung überhaupt? Weil das ist ja so ein Meme, dass es eine Challenge ist, auf möglichst kurioser Hardware Doom zum Laufen zu kriegen. Schwangerschaftstests, Rasenmäher und so weiter. Wir berichten ja regelmäßig darüber. Und die Frage ist auch, was macht denn die Technik aus? Warum ist das so einfach und warum eignet es sich halt gut, das als Aufgabe auch zu nehmen? War sehr unterhaltsam, geht circa eine Stunde. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ich fand das sehr bereichernd.
Ja, mein Tipp kommt aus dem VS Code Marketplace. Habe ich jetzt einfach ganz fies von einem Projektkollegen geklaut, der mir das empfohlen hat. Fand ich irgendwie ganz cool. Und zwar die REST Client Extension kann man sich in VS Code installieren. Und dann kann man tatsächlich mit so einfach HTTP-Files, heißen die dann, kann man mit einer ziemlich simplen Logik einfach irgendwelche Posts, Upset Post, Curls, Gets quasi. Und dann kann man den Body relativ gut definieren. Braucht keine Sprache drumherum quasi, also muss ich nicht mit irgendwie Python Request oder sowas, also ärgern, aber quasi machen. Und dann kann man im Prinzip direkt aus diesen HTTP-Files so einfache Testcases, wenn man zum Beispiel irgendwie API-Entwicklung macht, dann klickt man einfach quasi in dem File auf, ich möchte diesen Request jetzt ausführen, und dann schickt der die Extension quasi diesen Get oder Post gegen die definierte API. Hat auch irgendwie ganz cooles Templating, ziemlich, ziemlich einfache Syntax, ist quasi eigentlich eine textbasierte Alternative zu solchen Sachen wie Postman. Mhm. Also wenn man, ne, bevor man da ein extra Programm irgendwie aufmacht, dass man im Prinzip einfach diese Dateien schreibt und dann halt das Plugin hat, fand ich irgendwie ganz neat. Könnte man mal als Tipp mitnehmen.
Cool. Ja, das sieht gut aus. Ich habe hier auch gerade die Seite offen. Ich dachte erst am Anfang, was will Felix da? Es gibt doch Curl. Aber ist natürlich, wenn du dir selbst so wie so eine Art Pseudoskript runterschreibst, jetzt machst du einen Post, der sieht so aus, und dann machst du ein Get, das ist natürlich sehr, sehr handy. Also das verstehe ich, dass das eine gute Alternative zu anderen Tools ist. Bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Mitmachen, Felix. Und vor allen Dingen vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Durchhalten bis hierhin. Wenn ihr Feedback habt, dann sind wir natürlich immer sehr interessiert daran, das zu hören. Wir freuen uns jederzeit über Ideen, Wünsche oder Tooltips. Die könnt ihr gerne per E-Mail an podcast@sva.de senden oder schreibt einfach einen Kommentar auf Podigy. Benutzt auf Social Media sehr gerne den Hashtag der Episode. Der ist fantastische Baxen, wo sie zu finden sind. Und wir freuen uns auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, das ist jetzt die letzte Episode vor dem Adventskalender, würde ich sagen, schon mal eine schöne Adventszeit, Felix, und wir hören uns in der Dezemberfolge spätestens.
Genau. Danke an den Zuhörer, der bis zum Ende durchgehört hat. Wir freuen uns wirklich über dich. Danke an diesen treuen Hörer. Und ja, egal was du machst, mach dir einen schönen Tag, hab einen schönen Abend.
Bis dahin. Ich nehme zweimal das REL 9, einmal in groß, ein REL 6 mit extra Hardening, ein Unity 7, zweimal die Kernversion 4.5, einmal mit Live-Patching und ein großes SE Linux.
All we had to do was patch the goddamn system, CJ.
Munter ans Werk, Mr. Torvalds. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als sie, und der gesamte Einsatz wäre umsonst. Bis nun sagen wir mal, es ist wieder soweit für sie. Der rechte Mensch am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also, wachen Sie auf, Mr. Torvalds. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Willkommen in Linux 17.